Ich höre immer mein Nasenatmen, das macht mich rasend.
Nasenatmen. So, wir können ja einfach mal loslegen. Hallo Tante.
Hossa.
Tante, was ich dich schon immer fragen wollte, woher kommt Tante?
Als ich jung war, das war auch irgendwann mal, da spielte ich Quake online. Und man war pubertär und man spielte Quake und man war krasser Facker, also war ich Thanatos. Und das war irgendwann natürlich lästig und dann wurde das abgekürzt in Tante Oss und Tante ist übergeblieben.
Also es ist keine Gender-Geschichte irgendwie.
Nö, das war aber dann danach eigentlich ein Bonus, muss ich echt sagen. Das ist genauso wie mein Blog wird mal pink.
Ja.
Und thegaybar.com, was nichts mit Homosexualität in der Form zu tun hat, sondern sich auf einen Song bezieht, der Electric Six. Habt ihr vielleicht mal gehört?
Nein.
The Gay Bar. Laute komische Musik, die irgendwie singen halt von der Gay Bar und tragen dabei Gründerväter-Klamotten und Ledertangas und das ist einfach laute Spaßmusik.
Es ist auf jeden Fall eine coole Mischung. Also Tante und The Gay Bar und die Farbe kenne ich glaube ich auch noch, ne? Genau. Also das.
Es geht eigentlich, die meisten Leute gehen erstmal davon aus, ich sei homosexuell.
Ja,
was
ich
ja
auch.
Ja. Was ja auch völlig okay ist, weil ich damit dann manchmal Leute irritieren kann. Das ist spaßig.
Ja.
Und es ist manchmal auch ganz lustig, wie sich dadurch der Umgang von Menschen mit mir verändert, wenn sie dann wissen, dass es plötzlich doch gar nicht so ist.
Wie war das bei mir? Also ich dachte auch am Anfang, dass du schwul wärst und irgendwann hast du mal kurz was von deiner Freundin erwähnt, von der du ja sehr wenig erwähnst. Da haben wir heute auch schon drüber gesprochen, da können wir vielleicht später nochmal was zu sagen. Aber eigentlich war es dann so, ah nee, ist er nicht. Aber es war so kurz so, aber warum dann Tante? Und dann, genau, dann fängt man nochmal drüber an nachzudenken. Also es ist eine der wenigen Nicknamen, bei denen ich öfters hängen geblieben bin. Das spricht auf jeden Fall dafür. Wir können ja mal kurz drüber sprechen, warum du heute hier bist in Berlin.
Ich und ja auch du waren heute
ja, bei der... Ja, ich bin heute auch in Berlin, ja.
Ganz genau, extra angereist, weite Straßen. Bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Mhm. Kongressnetzregeln. Und ging halt um sehr unterschiedliche Themenkomplexe, was manchmal schwierig machte. Ich glaube, die Oberbegriffe waren Vertrauen, Transparenz und Grenzen, glaube ich. Das waren so die drei Tracks, die sie hatten.
Ja.
Und wir als alte Spackos mussten dann an einigen Stellen die Post-Privacy-Fahne hochhalten.
Ja, wie war es denn bei dir? Du warst ja in zwei Panels. Was war dein erstes? Da war ich ja nicht dabei.
Da ging es so ein bisschen darum, ob die Praxis eigentlich den Datenschutz sozusagen überholt hat. Ist unsere Wahrnehmung von Privatsphäre heute eine andere, als sie vor 10 Jahren vielleicht war oder vor 20 Jahren? Und ob überhaupt Datenschutz in der Form, wie wir ihn haben, überhaupt noch taugt für das, was wir wollen? Was wollen wir eigentlich?
Okay, das war also wirklich ein Thema, zu dem du dich auch berufen fühltest. Da
wusste
ich
sogar mal was, ja, das war ganz schön.
Und wer war mit dabei? Also so, vielleicht, wenn du die Namen weißt, ist schön, aber so von der Funktion her.
Ein Mitarbeiter des Unabhängigen Datenschutzzentrums Schleswig-Holstein, ich habe leider seinen Namen vergessen, ich bin furchtbar schlecht mit Namen, der da auch gar nicht er ist Jurist, aber da nicht in der Durchsetzung von Datenschutzgesetzen beschäftigt, sondern in dem die haben eine Forschungsabteilung und da arbeitet er und erzählt er später auch, er arbeitet eigentlich so an der Entwicklung von Normen und so Geschichten. Mhm. Also gar nicht so bestehende Datenschutzgesetze anzuwenden auf reale Zusammenhänge, sondern zu gucken, wie sollen die eigentlich in der Zukunft aussehen. Mhm. Ich konnte ihn vorher sehr schwer einschätzen, weil ich ihn halt nicht kannte, aber er war ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Offensichtlich wusste eine Menge davon und war auch sehr offen. Das ist ja bei Forschern auch eigentlich immer ganz gut. Und eine Dame, deren Namen ich leider auch vergessen habe, die war Kommunikationssoziologin, wenn ich mich nicht ganz irre, Juniorprofessorin an der Uni, an irgendeiner Uni in Berlin, glaube ich. Mhm. Und ich fand es super, dass sie da war. Leider hat sie, fand ich, ein bisschen zu wenig Raum bekommen, weil ich häufig den Eindruck habe, dass gerade aus dieser, einerseits aus der Soziologie-Ecke und aus der Kunstecke, könnte eigentlich mehr kommen an Experimenten und an Erprobungen in diesem ganzen schwimmenden Privacy, Nicht-Privacy-Bereich. Mhm. Und mit ihr war ich mir auch an vielen Stellen sehr einig. Sie ist nicht Psychologe, beschäftigt sich, das Individuum und wir müssen ihn schützen vor der Welt, sondern also sie ist Soziologin. Ja. Sie sieht Menschen immer im Kontext mit ihren Mitmenschen und sieht deshalb auch sofort, ihr ist intuitiv klar, weshalb sich selber öffentlicher zu machen und anschlussfähiger zu machen Sinn ergeben kann und auch muss.
Okay. Und gab es irgendeine Annäherung mit dem Datenschützer?
Auch da waren wir eigentlich gar nicht so weit weg. Also ich meine, er sieht halt auch teilweise Sachen, die halt nicht funktionieren. Also wo es halt, er glaubt halt, man kann auf irgendeine Art und Weise beispielsweise Facebook dazu bringen, sich an deutsche Datenschutzgesetzgebung zu halten. Das halte ich für schwierig. Aber ich glaube, weil er wirklich nicht in der Durchsetzungsecke ist, muss er sich halt auch nicht damit beschäftigen, die Gesetze sind so und die müssen wir jetzt durchprügeln, weil das nicht sein Job ist. Mhm. Und dann war das gar nicht so kontrovers, wie man vielleicht gedacht hätte. Es war halt auch einfach sehr offen und gut, wir hatten dann an Bereichen unterschiedliche Meinungen, aber es gab dann schon eine Menge, wo er dann halt auch einfach auf das gesellschaftliche Tun guckt, auf wie Menschen umgehen und auch das jetzt nicht wegdiskutieren kann, als sie sind halt alle doof und wissen das nicht, sondern ja offensichtlich hat das halt irgendwie auch für Menschen Vorteile. Wir müssen mal gucken, wie wir das vielleicht noch anders aufsplitten. Also für ihn war Profiling halt noch ein ganz, ganz böses Ding und da müsste halt noch ganz viel reguliert werden, was ich schwierig finde, weil ich glaube, die Trennung dazu ziehen, das ist gutes Profiling, das ist böses Profiling, halte ich für kaum leistbar.
Ja.
Aber er kann ja mal einen Vorschlag vorlegen und dann kann man ja mal drauf gucken. Ist ja völlig legitim. Nee, war wirklich sehr, war in der Hinsicht halt sehr, sehr wenig mit Gewalt auf Kontroverse gebürstet, was ich sehr angenehm fand. Ohne, dass man sich einig war.
Mhm.
Und so konnte man, glaube ich, gut reden. Die Leute hatten, ich hatte also, soweit man das von so einem Panel einschätzen kann, auch den Eindruck, dass es für die Leute unten eine angenehme Unterhaltung war, aus der sie auch irgendwas mitnehmen konnten. Jetzt nicht so im Sinne von, oh, das hat mir jetzt die Welt erklärt, aber irgendwie doch, okay, das sind so die Perspektiven, da kann man mal weiterdenken, mal sehen, was man so tut.
Ja.
Das war wirklich sehr cool.
Genau, ich war ja leider nicht dabei, weil ich parallel in einem anderen Panel war. Ich war in einem Panel zu Algorithmen, was ein Thema ist, das ich schon spannend finde.
Hätte ich auch gerne gesehen.
Schon längere Zeit spannend und so ein Auslöser war auch noch Anfang, oder nicht ein Auslöser, aber nochmal so eine Verstärkung, dass das Thema wirklich gut ist, war dieser schöne Artikel von Katrin Passig zu Algorithmen. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Da, der war eine FAZ oder so, Süddeutsche. In dem Text beschäftigt sie sich mit Algorithmuskritik, die wir gerne üben. Wir sagen ja gerne irgendwie, die Amazon-Empfehlungen sind schlecht, die Suche ist schlecht. Und da versucht sie das so ein bisschen zu sortieren und zu sagen, dass natürlich eine Frage ist, wie wir Algorithmen kritisieren können, die wir ja offensichtlich nicht einsehen können. Und selbst wenn wir sie einsehen könnten, fehlt den Kulturwissenschaftler, Philosophen, Soziologen vielleicht auch einfach das technische Verständnis. Trotzdem ist die Frage, wie können wir die kritisieren? Und das fand ich sehr, sehr schön, holt sie so ein bisschen aus gegen dieses ständige, diese ganzen Empfehlungen, die sind alle so schlecht, dass diese Empfehlungen vielleicht manchmal auch einfach uns einfach widerspiegeln, wie wir sind und wir vielleicht auch einfach ein anderes Selbstbild haben oder haben möchten, von dem wir sind. Er sagt, wenn wir halt 5 Jahre lang, weiß ich nicht, Twilight bestellen bei Amazon, dann müssen wir uns nicht irgendwie wundern, wenn es uns im 6. Jahr was Ähnliches vorschlägt. Ja, also und das fand ich irgendwie ganz schön. Finde aber eben diesen Gedanken wichtig, wie kann man Algorithmen eigentlich kritisieren? Das ist ja auch für mich ein bisschen so ein Spackerier-Thema, dass ich gerne ein bisschen vom Datenschutz wegkommen würde beim Fokus und sagen, lasst uns doch wirklich auch mal über die Algorithmen eigentlich reden. Bei Facebook zum Beispiel der Sichtbarkeitsalgorithmus, ja, der echt ein wirklich großes Thema ist und den es ja so zum Beispiel bei Twitter nicht gibt oder so. Also da kann man auch wirklich anfangen, qualitativ Dienste zu vergleichen. Jedenfalls war zu dem Panel auch Max Bense von Google eingeladen, der promovierter Philosoph ist. Das war natürlich eine spannende Mischung. Das war aber natürlich von der Panel-Zusammensetzung her nicht ideal. Also weil jemanden von Google und von der Spackeria zusammensetzen, da gibt es wenig Reibungspotenzial. Das gibt es. Also ich habe ein bisschen versucht, auf diese Transparenzprobleme hinzuweisen, dass ich natürlich mir viel mehr wünschen würde, besser meine Daten rauszukriegen aus den Diensten, die ich gerne, ich gebe meine Daten gerne her, weil ich da gerne diese Dienste nutze. Die machen mir Spaß und bringen mir auch Mehrwert. Aber ich will die Daten auch wieder leichter raushaben. Und das fände ich eigentlich schöner, wenn sich mehr eine Kultur durchsetzt des Erklärens, warum man etwas empfohlen oder personalisiert hat. Ja, also Amazon hat das ja ein bisschen probiert oder machen das so ein bisschen, warum man kann sich anzeigen lassen, warum einem Buch empfohlen wurde. Und dann sieht man auch manchmal, dass so die, sagen wir mal, die Logikkette, die dahinter steckt, jetzt nicht unbedingt die schlauste ist.
Behauptet sie auch nicht.
Behauptet sie auch nicht. Ich habe auch lustigerweise das Problem, dass meine Frau manchmal mit meinem Amazon-Konto irgendwie ein Buch einkauft und dann lacht sie immer schon. Sagt dann, ich habe dir dein Profil wieder versaut. Und ich danach dann das immer rauslösche, weil das nervt mich dann schon, wenn dann immer so total absurd, also für meinen Geschmack völlig absurde Empfehlungen kommen. Sie ist Kleinkindpädagogin, kauft dann also so Kinder und dann denkt wahrscheinlich Amazon, ich sei schwanger oder so jedes Mal. Jedenfalls fand ich das Thema an sich gut. Die Diskussion war einfach mau. Die war nicht schlecht, sondern es gab halt keine wirkliche Diskussion. Ich habe halt ein bisschen auf diese Sachen hingewiesen, hätte mir aber mehr von gehofft. Ich glaube, das Publikum war auch so, ja, war jetzt irgendwie okay. War ein bisschen so eine Fragestunde an Google. Man konnte endlich mal jemandem von Google Fragen stellen. Der Max Benze war aber irgendwie ganz sympathisch. Der sah auch wirklich aus wie promovierter Philosoph. Mhm. Also es war ganz witzig. Genau, und du warst abends jetzt noch auf einem zweiten Panel.
Ja, das war auch nicht so erfolgreich leider. Es sollte eigentlich so um Big Data gehen. Und es saß da ein Multijob-Mensch, Herr Lindemann, glaube ich.
Ja.
Der sich mit Journalismus beschäftigt, der Journalisten ausbildet, wie man Suchmaschinen bedient, der auch Filmemacher ist und sich.
Ein Autorenwerk oder so hieß
es. Autorenwerk hieß die Firma.
Ja. Ja,
du kannst besser mit Namen, das ist gut.
Nur Firmennamen, nicht Personennamen.
Okay. Der andere war von SAS.
Genau.
Ja. Keine Ahnung, was sie tun. Den Namen habe ich leider. Nold.
Herr Nold. Ja, genau. Ich glaube auch. Mhm.
Die Firma bietet halt irgendwelche Datenanalyse-Software an. Also du möchtest Social Networks monitoren, darauf, wie dein Produkt gesehen wird. Mhm. Und noch ein paar andere, also letzten Endes alles, wo man Daten sammelt, analysieren sie für dich irgendwie zurecht, wenn du das möchtest. Ja, und ich. Ja. Das sollte eigentlich um Big Data gehen und ich finde Big Data aus ganz unterschiedlich, also nicht nur aus Spakaria-Gründen sogar wahnsinnig spannend, weil ich glaube, es verändert, wie wir Wissenschaft machen. Mhm. Weil es eben nicht mehr dieses, ich habe ein fertiges Modell der Welt und das teste ich jetzt an der Welt, sondern ich ziehe ja erstmal was aus diesen Daten raus und bevor ich ein Modell habe, häufig sogar. Und Big Data, ohne da irgendwie, das behauptet gar keine logischen Verknüpfungen irgendwie aufzudecken, sondern ja, es passiert halt zusammen, weiß nicht warum.
Ja.
Erzeugt aber heute häufig, und gerade wenn man so gesellschaftswissenschaftlich arbeitet und sich anguckt, wie Menschen agieren, erzeugt das häufig bessere Ergebnisse als ernsthafte Modelle, die versuchen, Menschen zu erklären. Das ist schon auch ein Spannungsfeld, was ich persönlich als einfach aufgrund meines Jobs auch wahnsinnig spannend finde. Und sonst, es gab halt irgendwie zu wenig Zusammenhalt. Und man muss auch dem Moderator da ein bisschen Tribut zollen, der hat halt 4 Panels an dem Tag gemacht, am Stück. Und dann das vierte auch noch zu machen und das dann mit Gewalt zu versuchen zusammenzuraffen, ist auch, ich kenne wenige Leute, die das dann noch schaffen würden.
Also ich saß ja drin als Gast. Es gab so ein paar Momente, wo man dachte, jetzt wird's spannend. Also der Mensch von SAS hatte halt erzählt, dass sie so Dienstleistungen anbieten und das war aber so ein bisschen nebulös. Obwohl man sich ja gerade auf so einer Veranstaltung hofft, dann so ein bisschen Einsicht irgendwie zu bekommen. Und dann meldete sich jemand, der neben mir saß, und das hast du nicht gesehen,
Der arbeitet im Bundestag bei den
Grünen. Genau, der arbeitet für die Grünen im Bundestag, also war nicht Abgeordneter, aber arbeitete für einen Abgeordneten. Und der sprach den dann halt an und sagte ihm, naja, Sie haben ja gerade im Bundestag Ihre Dienstleistung angeboten. Und da dachte man sich so, das ist jetzt aber spannend, was macht er denn genau? Und das blieb aber leider weiter wieder im, und man denkt sich natürlich schon, okay, ich würde jetzt schon gern wissen, was dieser Big Data Analyst im Bundestag für Dienstleistungen jetzt genau anbietet. Er redete dann irgendwie von Log-Datei-Analyse oder so. Es war so.
Ja, was natürlich da irgendwie auch überhaupt nicht passt. Es war ihm klar, dass das offensichtlich nicht das war.
Genau.
Die Frage ist halt, wen spricht er im Bundestag an? Spricht er die Parteien an? Kann euch helfen, euren Bundestagswahlkampf irgendwie vorzubereiten? Oder?
Keine Ahnung, genau. Also es war, das blieb einfach, genau, also machen die einfach nur Social-Media-Analysen, kann ja auch sein, ja. Keine Ahnung, das war irgendwie schade, das war so ein bisschen verschenkt. Genau, denn der Autor hat ja so ein bisschen erzählt, die recherchieren einfach so persönlichen Schicksalen hinterher, also wo einfach Leute ein bisschen Big Data Opfer werden, so klein.
Da ging es eher um, das hatte er vorher per Mail dann noch rumgeschickt, ja. War auf Heise auch verlinkt. Es ging um, das ist alles ein bisschen anonymisiert, aber es geht um Mitarbeiter irgendeiner größeren IT-Geschichte in Deutschland, der sehr, sehr auch in der Öffentlichkeit steht, der in Twitter Profil pflegt, Facebook, wie auch immer, und auch immer sagt, ja, hier, nee, ich bin halt auch öffentlich und ich trenne auch gar nicht so zwischen Privat und Job. Und dann haben sie halt angefangen, das mal ernsthaft zusammenzuziehen und haben dann halt auch seine Spitznamen und Nicknames hier so benutzt rausgefunden, haben das dann korreliert zu anderen Sachen und haben das dann einfach mal dargestellt, was man also über ihn rausfinden konnte anhand der vorliegenden Daten, ohne dass man jetzt irgendwo einbricht. Und das war ihnen dann wohl überhaupt nicht recht. Da ging dann rechtlich gegen vor, dass das veröffentlicht werden dürfte in der Zusammenstellung. Und das war aber eher, also das ist, glaube ich, eher so ein Publicity-Stunt jetzt gewesen. Also was ich an ihm schon relevant fand, weil ich es auch als Problem sehe, er beschrieb halt, dass wir in Deutschland de facto keine Journalisten, was heißt keine, aber wahnsinnig wenig Journalisten haben, die in der Lage sind, ernsthaft Daten zu analysieren. Wir haben keine, also den Data Journalist gibt es hier in den USA durchaus schon als Berufsbild und auch in England. Der Guardian macht da ja immer mal wieder schöne Projekte. Aber in Deutschland gibt es halt nicht viele, die es tun. Und das sagt er halt auch heute, wir haben dann halt Open Data und wir haben Informationsfreiheitsgesetze und auch der Staat drückt halt immer mehr Daten raus in die Öffentlichkeit, aber weil den Leuten die Tools fehlen, das zu analysieren, gehen die Stories unter. Ja. Du kannst nämlich auch eine Story einfach in Daten ertränken und dann die rauszufischen, musst du halt bestimmte technische Skills haben oder jemanden haben, der sie dir liefern kann. Ja. Und das, die Zeitungen ticken halt immer noch so, wir haben halt hier unsere Journalisten und die können halt schreiben und die machen halt Texte und dann hat man natürlich auch eine Verwaltung drumherum, aber dass man halt auch ernsthaft IT braucht, die einem nicht nur die Windows-Rechner da zusammenstöpselt, damit man irgendwie Word laufen lassen kann, sondern man braucht halt auch Leute, die ernsthaft Software für einen schreiben. Das ist noch nicht ganz so durchgedrungen, habe ich manchmal den Eindruck.
Na, vielleicht wird sich das ja, ich meine, es ist ja eh die Frage, wie sich Redaktionen verändern, aber vielleicht wird das ja auch ein neuer Job in der Redaktion, suchen Statistiker.
Ja, ja, also gerade wenn du politisch aktiv sein willst, also oder politisch relevante Stories aufdecken willst, brauchst du es, glaube ich, mittlerweile. Ja.
Klar, also ich meine, man sieht es ja jetzt mittlerweile oft, dass man irgendwelche Stadtteilkarten hat, wo dann irgendwie Verbrechenszahlen drauf gemappt werden und dann da irgendwelche interessanten Korrelationen irgendwie sind. In Berlin gab es, das war so ein bisschen einfach nur proklamatives Projekt, aber in Berlin wurden ja lange Zeit Autos angezündet, ständig. Mhm. Und dann hat einfach irgendwann jemand das auf eine Google Map gemappt. Die brennenden, das hieß irgendwie brennendeautos.de. Ich glaube, die Seite gibt es noch, die wurde nicht mehr weitergepflegt. Aber das war schon spannend, weil du konntest dann halt wirklich so ein bisschen anfangen, so ein bisschen so die Straßen zu gehen, hast natürlich schon so ein bisschen so Muster auch erkannt, ja. Also welche Straßen irgendwie besonders gefährdet sind. Und das ist einfach interessant. Also einfach durch diese andere Wissensdarbietung, die sich da ermöglicht, dass du darüber dann halt andere Gedanken kriegst. Was interessant ist ja, du konntest ja vorher auch vielleicht den Polizeiticker lesen. Also die Information hattest du ja, aber einfach nur durch dieses Mapping auf eine 2D-Karte kriegst du plötzlich dann erst diesen Zusammenhang mit. Ja.
Es gab vor ein paar Monaten, war schon Jahre nicht, was waren Monate, doch diesen, ich versuche ein anderes Wort. Es war so, ich hatte ein bisschen anders sein Publicity-Stunt gewesen. Also Malte Spitz hat seine Bewegungsdaten von der Telekom eingeklagt und die wurden dann visualisiert. Und das sind natürlich große Entrüstung, oh Gott, hier personenbezogene Daten, Bewegungsdaten, wie auch immer. Das funktioniert halt nur, weil man es auf eine Karte legte. Es funktionierte, weil Leute es sehen konnten und weil sie das zu ihrer Realität irgendwie in Verbindung bringen konnten und verstanden haben, stimmt, ja, so bewegt man sich auch. Mhm. Und allen ist irgendwie klar, dein Handy, also vielleicht ist einigen das nicht klar, aber ja, dein Handy ist halt in einer Funkzelle. Man weiß halt, wo du bist, wenn du angerufen werden kannst. Ja. Das ist einfach nun mal ein immanentes Problem oder eine immanente Eigenschaft dieser Technologie. Und das dann halt mal so gemappt zu sehen, ist schon für viele, glaube ich, etwas irritierend gewesen.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, es war für alle, die die Latitude benutzen, war das so, ja.
Langweilig, wo sind die Freunde? Hey, wo sind die Icons meiner Kumpels?
Genau, da war so langweilig. Weil, also es gibt ja, ich mach's, du benutzt auch Latitude, ne? Mhm. Ich glaube, wir haben uns ja auch.
Es benutzt noch zu wenig Latitude, benutzt mehr Latitude, ist geil.
Genau. Also Latitude ist der Geolocation-Service von Google, wo man halt permanent, wenn man möchte, seinen Standort sendet.
Aber man kann es nicht komplett public machen, glaube ich.
Ja, da habe ich sowieso Probleme. Da hatte ich letztens, das ist ein gutes Stichwort, ich möchte sehr gerne meine Foursquare Timeline public machen und das geht nicht. Dieses Feature gibt es nicht. Ich habe auch den Support schon mehrfach angeschrieben. Daraufhin bekomme ich keine Antworten. Auf andere Anfragen schon, aber da wird mir einfach nicht geantwortet. Und der Grund, warum ich es gerne public machen möchte, ist, ich mache mit jedem Check-in eigentlich ein Foto, bis auf wenige Ausnahmen. Und das ist so ein bisschen wie ein Instagram-Feed ohne Instagram-Effekte. Und irgendwie sieht der nett aus. Und ich habe da auch keine Lust, mich jedes Mal einzuloggen, um den anzugucken. Und es wird mir einfach nicht ermöglicht.
Ja, so das ist schade.
Genau, und bei Latitude ist das ähnlich. Und ich weiß auch noch, warum ich angefangen habe, Latitude zu nehmen. Weil ich als Freiberufler arbeite und manchmal nicht wusste, bei welchem Kunden ich wann war, wenn ich am Monatsende die Rechnung eilig geschrieben habe und plötzlich so dieses neue, oh mein Gott, ich kann einfach nachgucken, wo ich war. Das war so echt so ein Killer-Feature und auch deswegen benutze ich das wirklich. Also ich gucke wirklich öfters einfach nach, wann ich irgendwo gewesen bin und freue mich manchmal auch einfach an den Mustern, weil es manchmal einfach lustig aussah, wenn man so chaotische Tage hat und dann im Nachhinein einfach so diesen, manchmal so eine Berlin-Karte habe ich dann so vor mir mit so ganz vielen Linien. Dann weißt du, oh Gott, ja, das war wieder dieser Tag. Und genau, und das, also das hat jetzt die Leute, die Latitude benutzt haben, die haben gesagt, ja, weiß ich irgendwie. Aber klar, die Leute, die Dienste nicht kennen, für die ist das natürlich eine starke Überraschung gewesen. Um nochmal aufs Thema Big Data zu kommen, ja, was mir auch gefehlt hat, war jetzt also wirklich das über das Big Data sprechen. Ne? Das fehlte irgendwie so ein bisschen. Also man wusste nicht so richtig, was der Typ macht. Was der Autor macht, war irgendwie klar. Du hast noch ein bisschen das Thema auf Schufa nochmal gelenkt. Was ich gut fand, ist einerseits so ein bisschen so ein alter Hut, dass man sagt, oh, Schufa irgendwie, ist ja jetzt auch gerade diskutiert worden, als die Schufa angekündigt hat mit dem Hasso-Plasser-Institut, mal zu gucken, was man so aus öffentlichen Profilen, war so ein bisschen nebulös, da jetzt irgendwie rausziehen kann. Da war natürlich der Sturm der Entrüstung groß, bis das Hasso-Plattner-Institut gesagt hatte, das möchten sie nicht und den Rückzieher gemacht haben. Ich habe vor ein paar Monaten auf irgendeiner Webseite, wo steht, man kann hier seinen Datenschutzbrief von allen Diensten die es so gibt in Deutschland, die irgendwie wichtig sind.
Selbstauskunft.
Genau, oder so, ja. Genau, irgendwas Selbstauskunft. Und das habe ich natürlich gemacht, das fand ich natürlich super spannend und habe irgendwie damit irgendwie automatisch 70, 80 Anfragen verschickt. Zurückgekommen sind 5. Ich glaube, 5 Antworten habe ich bekommen. Die lustigste Antwort war, ich weiß leider nicht, von wem die ist, war von irgendeiner Firma, die mir schrieb, sie können mir leider nur eine Auskunft erteilen, wenn ich ihnen eine Kopie meines Ausweises zuschicke. Was übrigens illegal ist, wie ich letztens erfahren habe. Also man darf dich wohl gar nicht auffordern, deinen Ausweis zu kopieren, auch nicht in schlechter Qualität.
Stimmt, das ist, ja, ne? Ich hörte sowas.
Genau. War jedenfalls lustig, musste ich laut lachen. Aber von der Schufa, die war natürlich interessant. Die habe ich mir genau angeguckt und habe da meine ganzen Scoring-Werte gesehen und da war aber eben auch noch meine Erklärung, was die jetzt bedeuten und das wusste ich vorher einfach wirklich nicht. Ich wusste halt nur, dass es irgendwie Scoring, habe also verstanden, man kriegt halt einen Wert in der Regel zwischen 0 und 100 und der gibt in Prozent an die Wahrscheinlichkeit, mit der du deine Rechnung bezahlst. Und wenn du jetzt so einen Scoring-Wert von 98 hast, dann heißt es halt, 98% der Menschen, die deine Eigenschaften aufweisen, zahlen ihre Rechnung. So. Und dann gab es dann da so eine Tabelle, in der halt stand, welcher Scoring-Wert wie gut dann bewertet wird. Sowas wie bis 95 ist es sehr gut, das ist also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und dann geht das dann so graduell runter. Das fand ich auf jeden Fall spannend, das mal gesehen zu haben, weil ich bisher so einen Komplettauszug noch nicht gesehen hatte. Hab gesehen, dass die erstaunlich wenig Daten von mir hatten, die da eingetragen werden. Also so klassische Daten, die aufnehmen, sind Telefonnummern, Mobilfunkverträge, Kontoverbindungen, Kreditkarten. Genau, und da hatten sie aber auch wirklich nicht alles. Da habe ich gestaunt, vielleicht, ich weiß nicht, manchmal wird mein Name falsch geschrieben, daran könnte es irgendwie liegen. Und das war es dann aber auch. Weil weiß ich natürlich nicht, ob es wirklich alle Daten sind, die sie über mich haben. Ich muss einfach erstmal davon ausgehen, dass das ist. Und sie hatten auch keine alten Daten, weil sie die dann wohl irgendwann immer löschen. Sagen sie zumindest. Genau, du hast jedenfalls das Thema nochmal auf die Schufa gelenkt.
Weil ich auch nicht wusste, man kann die Leute, die vor einem sitzen, echt schwer einschätzen.
Ja.
Das war gerade, wie du beschrieben hast, der Herr von SAS erzählt halt ganz nebulös und ultra abstrakt irgendwas über irgendwie Daten. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass allen wirklich klar war, was Big Data jetzt ernsthaft bedeutet. Das bedeutet halt nicht, dass ich mir einfach eine Terabyte Festplatte kaufe.
Ja.
Das ist nicht Big Data, sondern das dass auch überhaupt das Verständnis der Daten an solches einfach ein anderes ist. Und Schufa ist irgendwie greifbar immer noch. Mhm. Und man kann halt schön daran zeigen, dass es einen Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation gibt. Mhm. Deshalb, auch wenn das Beispiel ausgelutscht ist, ist es halt eins irgendwie aus der Lebensrealität der meisten Menschen.
Hast du denn schon mal unter irgendeinem Scoring gelitten?
Ich bin in wenigen Situationen, wo eine Schufa-Auskunft für mich wirklich relevant war, weil ich halt keine Haus kaufe, kein Auto finanzieren muss und so weiter. Ich habe wenig große Ausgaben. Ich lebe verhältnismäßig entspannt. Ich hätte, wo ich vorher gewohnt habe, hätte ich wahrscheinlich kein Auto finanziert gekriegt.
Okay.
Das war es direkt an, war früher in Oldenburg direkt neben dem sozialen Wohnungsbau sozusagen. Mhm. Und es gibt, das sind ja die Netze verhältnismäßig grob, es gibt einfach so grobe Flecken, bezahlen halt alle ihren Kram nicht. Aber ich habe es halt nicht gebraucht. Mhm. Ich kannte ein Beispiel von einem Kommiliton, mit dem ich studiert habe, der dann auch fertig war, hier Diplom-Informatiker, damals glaube ich sogar auch schon promoviert, mit fester Anstellung an einem Forschungsinstitut und sitzt in irgendwelchen Standardisierungsgremien bei der EU teilweise. Der hatte ernsthaft Einkommen und wollte eine Kreditkarte haben. Und wohnte aber in dem Bereich Oldenburg, wo man eigentlich auch nicht wohnen möchte, aber nur gut hatte halt. Und er kriegte keine Kreditkarte. Er konnte sich auf den Kopf stellen. Nee, gibt's nicht. Hat er sich halt einmal kurz bei seinen Eltern irgendwie aufs Land gemeldet. Kein Problem, schön, dass sie da sind. Hier nehmen sie die Kreditkarte und da packt sie die halt auch an den Kopf und denkt, da sieht man halt, wie schlecht eigentlich deren Daten dann doch sind. Ja. Obwohl sie natürlich sehr mächtig sind und diese Schufa-Auskunft dir halt auch echt dein Leben verhageln kann, wenn du halt ein Haus gerade auf Kante finanzieren möchtest.
Also ich staune da ja auch, weil man kann ja jetzt von Scoring erstmal halten, was man will, kann es irgendwie für ethisch, moralisch verwerflich halten. Aber gehen wir mal einfach von der wirtschaftlichen Komponente aus. Also ich verwende ja ein Scoring als Baufinanzierer oder so, weil ich mich vor finanziellen Ausfällen schützen möchte, bin ja aber daran interessiert, Umsätze zu machen. Also
ich will, dass der Vertrag zustande kommt.
Ich möchte ja Geschäfte machen. Und jetzt ist natürlich, die wäre ja dann eine These, dass auch wenn die Scoring-Algorithmen schlecht sind, der Schmerz nicht groß genug ist, als dass man sie besser machen müsste. Also weil wenn du sagst, du kennst jemanden, der wohl situiert ist, hat keine Kreditkarte bekommen und davon gibt es vielleicht, und jeder kennt einen und dann kommt so der eine Fall zum anderen, ist aber vielleicht der, oder offenbar ist dann der finanzielle Ausfallschmerz, den man ja anscheinend haben müsste, nicht groß genug, als dass sie sagen, dann machen wir es ohne Scoring. Also anscheinend bringt das Scoring dann doch noch mehr, als es Schaden anrichtet. Ist jetzt einmal eine These.
Offensichtlich. Ja. Also ich meine, sie arbeiten ja ständig an diesem Algorithmus, sie sind ja nicht bekloppt. Ja. Weil sie halt sie wollen halt maximal viele Geschäfte zustande kommen lassen, die funktionieren. Ja. Das ist halt ihr Geschäftsmodell. Wenn zu viel schief geht, obwohl sie gesagt haben, es läuft, dann suchen sie Leute einen anderen Scorer. Ja. Das ist nun halt offensichtlich. So ein Einzelfall, der irgendwie in dem eigenen Umfeld ist, sieht natürlich gleich massiv aus. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Menschen die Schufa mal so abfrühstückt, das ist nichts. Ja. Das sieht man überhaupt nicht.
Also ich habe einmal fast persönlich Benachteiligung durch so einen Scoring-Algorithmus, aber nicht von der Schufa, sondern bei Amazon mitbekommen. Da waren Verwandte aus Berlin-Mitte, so der High-Society-Gegend, nach Neukölln gezogen und wollten was bei Amazon bestellen und plötzlich sagte Amazon nur gegen Vorkasse. Also es war nur möglich per Kreditkarte zahlen oder Vorkasse und da war auch nichts zu machen. Und dann wurde ich dann angerufen, um dann mit meiner Kreditkarte irgendwie einzuspringen und das dann erstmal zu bezahlen, von einem anderen Bezirk aus sozusagen. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden. Da war ich aber auch echt auf der Palme. Also das muss ich auch zugeben.
Das ist
auch
absurd.
Das war absurd, weil das Ganze auch von einer Person gemacht wurde, die auch jahrelang schon bei Amazon bestellt hatte. Und plötzlich hatte sie einfach nur eine andere Adresse. Und nun muss man aber auch dazu sagen, also um es jetzt ganz fair zu sagen, der Umzug erfolgte natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Also um es mal trotzdem sozusagen fair zu sein, also weil der Umzug von Berlin-Mitte nach Neukölln ist natürlich einer, den man oft auch aus monetären Gründen macht. Und das war es auch. Trotz dessen bestand überhaupt kein Zweifel daran, dass man, also es war genau
20 Euro Buchrechnung kriegt man trotzdem dahin.
Genau. Und das war schon, also ich verstehe da durchaus die Aufreger, die das Ganze erzeugt.
Finde ich auch zu Recht. Also das Problem mit diesen Scoring- oder Profiling-Algorithmen ist natürlich, wenn sie zu mächtig werden und alle ihren Verstand abschalten. Wenn du Bankangestellter bist und du entscheidest über den Kredit einer Person und die Schufa sagt, nee, und du kennst die Person, du weißt, was läuft, mit dem ich zur Schule gegangen, der hat einen guten Job, keine Ahnung, warum der Score schlecht ist,
ja.
Du wirst den Teufel tun und dieser Person einen Kredit geben,
ja.
Weil dann fliegst du, weil du hast dich gegen den Algorithmus und der ist ja, Leute raffen ja nicht, dass Algorithmen eben von Menschen geschrieben sind, ja. Und die einen Bias haben und in der IT sagt man gerne, nobody was ever fired for buying Microsoft.
Ich dachte mal, for hiring IBM, aber
das ist dasselbe. Also, ja, genau. Ja. Wenn du dich an den Algorithmus hältst und es geht schief, sagst du, ja, hat die Schufa verkackt, Entschuldigung, genau. Das war ich nicht.
Ja.
Aber wenn du dich gegen die Schufa entscheidest, dann hängst du auf einmal dran. Und das ist von einem Angestellten, der halt auch irgendwie vielleicht sein Haus finanzieren möchte und seine Kinder irgendwie großkriegen will, ist das auch nicht zu verlangen.
Mhm.
Diese Algorithmen schaffen halt, wenn man ihnen so blind vertraut und so blind glaubt, dass sie irgendwie Recht haben und die Wahrheit über die Welt sagen, dann kriegen sie halt auf einmal eine Macht, die ihnen auch nicht zusteht.
Das heißt, aber sozusagen ein bisschen eine Essenz, die man rausziehen könnte, ist, ja bitte nehmt doch eure Algorithmen, aber wenn es eine Beschwerde gibt, dann nehmt die auch ernst. Also ja, sozusagen nicht schafft die Algorithmen ab, sondern nehmt die Algorithmen als Indikator und wenn danach ein Gespräch gefordert wird, führt das aber auch ernst.
Genau. Und wenn ihr schon lange eine Beziehung zu diesem Kunden habt und die ist gut, dann ist doch scheißegal. Also gerade wenn es um sowas wie, ich weiß jetzt nicht, wie die Amazon-Rechnung dieser Person aussahen, aber meine sind halt meistens killefit. Da bestell mal drei Bücher und hier nochmal irgendwie gelöt für 50 Euro oder sowas. Also nichts, bei dem man denkt, oh Gott, wo soll er das Geld nur dafür zusammenkriegen?
Ja. Das war kein Auto, ja.
Da geht es halt um nichts, jetzt ganz blöd gesagt. Natürlich will Amazon seine Rechnung bezahlt haben, aber man weiß, der hat diese 50 Euro immer bezahlt, dann wird er es auch weiter tun.
Ich war auch deswegen erstaunt, weil Amazon eigentlich super generös ist, finde ich, was so Rückerstattungen und so angeht.
Kein Ding rufst du an.
Also ich habe letztens irgendwie was zurückgeschickt und da haben die in dem Augenblick, in dem ich den Rückerstattungsaufkleber ausgedruckt habe, haben sie mir da schon eine Mail geschrieben, dass sie es mir jetzt schon gut geschrieben haben. Deswegen war das so erstaunlich, diese andere Seite plötzlich kennenzulernen. Ja. Ja.
Also naja, ich meine, jede Firma hat natürlich auch immer so Ecken, an denen es vielleicht nicht so rund läuft. Vielleicht.
Ja.
War doch einfach Pech an der Stelle jetzt gerade.
Das kann sein, obwohl ich bei Amazon habe ich das öfters gehört. Also vielleicht haben die das damals ich habe aber in letzter Zeit nicht mehr so oft davon gehört. Vielleicht war das auch einfach eine Übergangsphase, ich weiß es nicht. Genau, aber jedenfalls bei Amazon, also habe ich öfters noch persönlich mit Leuten was Geschichten erlebt, als jetzt bei der Schufa zum Beispiel. Genau.
Vielleicht ist auch bei Schufa ja nochmal eine andere Geschichte, weil es dann ja auch häufig irgendwie so eine schlechte Schufa-Score zu haben, dass du kann dann keinen Telefonvertrag kriegst. Erstens ist er dann noch echt schlecht und zweitens werden dann sofort Leute fragen, was ist denn da los bei dir?
Ja.
Also du brandmarkst dich ja auch sofort als irgendwie, oh Gott, was ist denn? Abgründe tun sich aus, das kann überhaupt nicht sein.
Und
von daher wird man darüber wahrscheinlich dann auch wieder nicht sprechen.
Ja. Ich kenne jemanden, der hat so einen schlechten Schufa-Score, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu Recht. Der zahlt halt einfach nie. Ja. Und beschwert sich dann immer, dass er keine Handyverträge gibt und sagt mir, ja, weißt du, ich würde dir auch gerne einen Vertrag geben.
Ganz genau.
Ja.
In gewisser Weise, also gerade in der Schufa-Diskussion, es ist immer leicht, auf die Schufa zu schimpfen.
Mhm.
Weil deren Job ist es im Zweifelsfall dafür zu sorgen, dass du irgendwas nicht kriegst. Das ist halt leider so. Andererseits erfüllen die halt auch echt wichtige Funktionen. Es ist ja nicht so, dass sich jemand die Schufa ausgedacht hat, um Menschen zu ärgern. Sondern das haben sich halt Unternehmer zusammengeschlossen, dieses Ding gegründet, weil sie irgendwie eine Möglichkeit finden mussten, Leute, mit denen sie nichts zu tun haben, einzuschätzen.
Es geht ja auch nicht, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, es geht ja auch nicht nur darum, dass Privatpersonen Kredite für Häuser kriegen oder die Zusage für eine Wohnung, sondern es geht auch um Geschäfte wie jemand baut ein Haus und sucht weitere Subunternehmer und da werden auch Schufa-Anfragen gemacht. Und ich weiß nicht, hast du das geschrieben oder war das ein Artikel? Irgendwo war ein Artikel zu lesen, wo ein Kleinunternehmer sich oder ein Unternehmer sich gemeldet hat und gesagt hat, dass die Diskussion mal nicht so überhitzig geführt werden soll, weil er als Unternehmer wirklich froh ist, dass er überhaupt eine Instanz hat, worüber er
ich habe es irgendwo gelesen, aber mein Vater ist ja Maurermeister.
Ja.
Und auf dem Bau ist das echt hart. Mhm. Weil du als gerade dann kriegst du einen größeren Auftrag, mhm. dann gehst du in Vorleistung, besorgst das ganze Material. Du musst wissen, dass das Geld kommt. Mhm. Weil du musst die Leute, die da auf dem Bau stehen, bezahlen. Und
das heißt, er macht als Auftragnehmer sozusagen, kann er überprüfen, ob der Auftraggeber ihm dann wahrscheinlich auch das Geld zahlen wird oder was macht er?
Also ich meine natürlich, der ist jetzt in dem Bereich schon länger aktiv, der mhm. weiß halt, mit welchen Leuten er zusammenarbeitet. Ja. Aber sonst ist das durchaus, also wenn man halt in ganz neue Kontexte kommt, dann mhm. ist es durchaus so, dass man irgendwie, natürlich fragt man erstmal auf dem kurzen Dienstweg, weil es auch nichts kostet, so an, wie hast du mit dem schon mal zu tun gehabt?
Ja.
Und versucht sich so ein Bild zu machen.
Ja.
Aber der braucht halt irgendwie Informationsquellen.
Ja.
Und da geht es halt wirklich dann einfach drum, ja, wenn das halt schief geht, dann fliegt halt ein Haufen Leute auf die Straße. Das ist halt sehr, sehr ärgerlich dann für alle Beteiligten.
Ja.
Wir kennen uns halt nicht mehr. Wir wohnen halt nicht mehr in Dörfern, alle kennen sich und man bezahlt halt seine Rechnung, außer man kann es halt echt nicht und dann wissen auch alle, dass einem scheiße geht. Das war vielleicht früher so, aber heute, mein Vater arbeitet in so einer komischen Baufirma irgendwo auf dem Plattenland in Niedersachsen. Die fahren hoch bis Lübeck umzubauen, bis Flensburg und runter bis nach Dortmund. Du kannst halt nicht mehr alle kennen, mit denen du zu tun hast. Das ist halt heute nicht mehr so. Und du brauchst halt irgendeine Form von Daten, um einschätzen zu können, ob das jetzt ein Risiko ist, was du vertreten kannst.
Das war ja auch, fällt mir gerade ein, einer der Gründe für die Einführung der Fingerabdrücke im 19. Jahrhundert. Also es gab ja diesen Übergang von der von dieser Gemeinschaft, natürlich auch vor allem der dörflichen Gemeinschaft, in der man sich kannte, zu dieser zunehmend anonymisierten Stadt. Und dann spielt auch noch eine große Rolle die Kolonisierung, vor allem in Indien, weil die Briten natürlich dort ankamen und für sie die einfach alle gleich aussahen, was sie dann irgendwie schrieben und hatten irgendwie Schwierigkeiten, da so Sozialsysteme aufzubauen und führten dazu die Fingerabdrucksysteme damals ein. Das weiß ich daher, weil ich da mal eine Semesterarbeit drüber geschrieben habe. Und das wiederum ist eine meiner lustigsten Studienanekdoten, weil mir letztens jemand erzählt hat, oder kurz davor, ich war dazu im Polizeihistorischen Archiv Berlin, dass da ein Tempelhof ist. Da haben die unten so eine Fingerabdrucksammlung. Das ist ganz spannend, da kann man sich so ein paar alte Sachen angucken. Und da war ich auch. Und wenn man als Wissenschaftler irgendwo hingeht, dann muss man meistens unterschreiben oder zusagen, dass man, wenn man die Arbeit fertiggestellt hat, halt eine Kopie dahin schickt. Das habe ich natürlich gemacht. Und letztens sprach mich also jemand an und sagt, Mensch, ich habe deine Fingerabdruckarbeit gelesen. Und ich sage, ach Mensch, wo die? Ja, die liegt ja im Polizeihistorischen Archiv mit Anmerkung. Die hat also jemand gelesen und hat immer rangeschrieben, so ein Mist. Was für ein Unfug. Ich bin wirklich stolz darauf, dass meine Arbeit mit solchen Kommentaren, ich werde auch da nochmal hingehen, um mir die Kommentare an meiner eigenen Arbeit durchzulesen.
Ja, mach schnell, dass die Person noch da arbeitet.
Mir wurde schon gesagt, dass die wahrscheinlich nicht mehr da ist. Ich glaube, ich werde sie auch einfach kopieren und nochmal online stellen oder so, weil das ist einfach zu schön, die Story. Das war natürlich so eine kulturwissenschaftliche Arbeit, da ist klar, dass das bei jemand, der ein polizeihistorisches Archiv führt, das irgendwie für unsinnig hält, was ich da geschrieben habe. Zum Fingerabdruck und zur Erkennung. Und ja, na klar, also das geht natürlich darum, eine Lücke zu schließen, die durch das Nichtkennen von Personen oder Institutionen auftritt.
Und es ist auch heute so, wenn dich jemand anfragt, hast du Lust, irgendwie bei uns auf dem Panel zu sitzen?
Ja.
Dann guckst du, okay, dann wirfst du den Namen mal bei Google rein. Mhm. Was ist denn das für eine Person? Mhm. Du versuchst ja genau dasselbe zu tun. Mhm. Es gibt halt nur Dienste, die das halt in so einem Business-Kontext schon für dich irgendwie machen. Schufa nimmt dir halt nur die Arbeit dafür ab. Ich persönlich glaube auch, dass sowas für Normalpersonen im Laufe der nächsten 5 Jahre irgendwann groß wird. Irgendjemand wird anfangen, Personen zu bewerten und dir dann so Profile zu geben, ja, willst du mit denen zu tun haben oder nicht?
Mhm.
Wir bewerten jetzt schon unsere Händler auf Amazon, die Produkte, die wir gekauft haben. Es ist nur konsequent, dass es jemand tun wird und genau auch diese Lücke schließt.
Ich fand, es ist gut, dass du sagst, ich fand spannend jetzt bei den letzten Panel-Anfragen, da haben wir vorhin kurz drüber geredet, die Frage nach dem Lebenslauf, die immer wieder kommt und für die ich mir lange Zeit Mühe gegeben habe. Ich hatte aber immer Schwierigkeiten mit dem Lebenslauf, weil ich verschiedene Dinge tue. Also ich haben eine wissenschaftliche Karriere, ich promoviere hoffentlich irgendwann. Also irgendwann ist die Doktorarbeit hoffentlich auch wirklich fertig. Ich arbeite freiberuflich im Technikbereich in der Berliner Startup-Szene irgendwo. Und dann mache ich noch so ein paar kulturhalbwissenschaftliche Sachen, die so irgendwie so in die Spackeria-Feld gehen. Das heißt, sowieso schwierig, dann da einen Lebenslauf zu schreiben, weil manche Sachen, das macht einfach keinen Sinn, dann da alles reinzuschreiben. Mhm. Und dann früher habe ich dann wirklich immer so geguckt, okay, was schreibst du in den Lebenslauf rein oder nicht? Und irgendwann habe ich letztens entschlossen, es einfach nicht mehr zu tun, weil ich es einfach nicht mehr zeitgemäß finde, einen Lebenslauf zu schreiben, weil irgendwie googeln sie dich ja eh. Und haben gesagt, ja, sie können ja einfach, weiß nicht, auf meinem Blog gucken oder so, wenn sie was über mich wissen wollen. Und nein, ich habe kein hochauflösendes Foto. Sie können gerne mein Twitter-Bild nehmen. Wenn ihr das zu verpixelt ist, dürfen sich nicht jemanden von der Spackeria einladen. So. Und das kam dann aber irgendwie, ich glaube, das haben sie dann auch verstanden. Da haben sie gesagt, ach so, der ist von der Spackeria. Das finde ich aber, also ich glaube, dass das auch in Zukunft, wahrscheinlich wird der Lebenslauf auch gar nicht mehr so eine Rolle spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Zuschicken, dass das Anfordern eines Lebenslaufes in Zukunft weniger kommt. Und zwar nicht, weil die Leute irgendwie die Facebook-Timeline nehmen, also nicht so ein aufgedrücktes, hier ist dein Lebenslauf, sondern weil es sich irgendwie zunehmend erschließt. Wobei du dann natürlich die Schwierigkeit hast, nicht dieses Rollenmanagement zu machen. Ne? Also was ich ja anscheinend auch versuche ein bisschen, obwohl ich das gar nicht mache, weil ich nicht will, dass die Leute die verschiedenen Rollen nicht vermischen, sondern weil ich ihnen ein bisschen immer ein bisschen Arbeit abnehmen wollte. Und ich glaube aber, dass es da dass es sozusagen dieser Online-Abdruck, den du hinterlässt, einfach für sich selbst spricht.
Ja, und gerade Lebensläufe, so wie wir die jetzt irgendwie über viele Jahre gemacht haben, die sind ja nicht echt. Also wenn man so wirklich mal einen Lebenslauf irgendwo hinschickt, dann ist es halt immer, man bullshittet da so irgendwie seinen Weg durch und versucht es irgendwie natürlich geil aussehen zu lassen, weil man ist ja so toll.
Ja.
Das natürlich nicht stimmt, aber das muss ja keiner wissen.
Das machen ja alle.
Genau, das machen ja alle. Es gibt ja Kurse dafür, Lebenslaufoptimierung.
Ja.
Ganz schlimm bei Studenten. Also wirklich, Studenten wird halt, wenn sie anfangen zu studieren, erklärt, was sie so tun müssen, damit der Lebenslauf danach geil aussieht. In dem Semester machst du ein Auslandssemester, du machst genau so viel außer universitäre Aktivitäten, die aber irgendwie sozial aussehen.
Ich merke, dass wir verschiedene Sachen studiert haben.
Ja, also ich arbeite ja in der Wirtschaftsinformatik, dann sieht man das. Also bestimmte Leute sind halt da auf Schienen, die fahren da auf Schienen durch und das sieht danach perfekt aus. Mhm. Das ist wirklich, der Berater hat es dir in den Blog gehustet und du arbeitest das halt ab.
Es gibt ja auch neuerdings so, so Lebenslauf Web 2.0 Tools, wo man sich so total schicke Lebensläufe irgendwie klicken kann, ne? Genau.
Obwohl die teilweise auch geil sind, muss man echt sagen. Also es gab eins für GitHub.
Mhm. Stimmt, das habe ich gehört.
Und das fand ich wirklich sexy, wenn du halt wirklich in dieser ich bin Entwickler und schreibe Code bist, weil der jetzt guckt er einfach, was du wann gecodet hast. Der kann sehr genau sagen, welche Sprachen du kannst, in welchen Open-Source-Projekten du aktiv bist. Ja. Eigentlich haut er genau das raus, was die Leute wissen wollen an der Stelle.
Aber das geht ja dann halt in die Richtung, ne? Also, dass sozusagen eigentlich dein Online-Fingerabdruck sich mehr und mehr selbst erschließt und du nicht mehr deinen Lebenslauf inszenierst.
Genau, also weil die Inszenierung nichts bringt und letzten Endes, die Leute werden eh versuchen, selber hinterher zu recherchieren und das, was du da irgendwie präsentierst, zurechtzuschneiden. Mhm. Und du kannst halt ganz blöd gesagt, Lebenslauf ist ja auch immer ein bisschen raten, was wollen die Leute eigentlich? Was wollen die wissen von mir?
Ja.
Was suchen die eigentlich? Natürlich, keine Ahnung, die suchen halt einen Abschluss und sagst, ja, den habe ich. Aber es gibt Firmen, die legen dann Wert darauf, dass man, gibt es ja auch diese Beratungsgeschichten, dass du im Sportverein bist oder dass du noch andere Aktivitäten, also was auch immer man da so drumherum machen kann, je nach Firma ist es unterschiedlich, worauf sie Wert legen. Warum sollst du dir die Mühe machen, zu versuchen, es zu raten? Warum sollen die nicht einfach gucken, ob du es tust?
Ja.
Also letzten Endes gewinnen ja auch alle dadurch.
Ja. Also ich habe natürlich gemerkt, dass dadurch, dass ich es jetzt nicht mehr zuschicke, auch meistens dann auf den Panels irgendwelche falschen Sachen auf meinen Ansteckern irgendwie sind. Also ich habe vor einigen Jahren bei der Berliner Gazette zum Beispiel mitgemacht. Das ist so ein Berliner, wie nennen sie, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt, als sie sich digitale Zeitung nannten. Es war sozusagen ein digitales Feuilleton oder ist es auch noch. Und ich war da so ein, zwei Jahre aktiv und das triggert anscheinend immer bei Leuten, die meinen Lebenslauf suchen, weil das irgendwie gut klingt und kündigen mich dann immer gerne als Berliner Gazette an. Was mit
Medien.
Genau, was mit Berliner Gazette, das klingt irgendwie so wie, ich wurde auch heute mehrfach gefragt, ob ich als Journalist angekündigt werden kann. Ich muss nur sagen, nee, weil ich wusste es auch gar nicht, wahrscheinlich wegen Berliner Gazette, obwohl die Berliner Gazette ist halt auch wirklich keine Zeitung im Journalistensinne, obwohl sie sich ja digitale Zeitung nennt. Das gehört dann natürlich auch dazu. Also einfach Fehlinterpretationen, dass Dinge sich einfach verändert haben. Also das ist natürlich was wirklich wichtig ist, dass wir, glaube ich, lernen müssen, dass Menschen ja einen fortlaufenden Prozess durchmachen und dass, wenn ich etwas google, ich oder suche und irgendwo finde, schon darauf achten muss, von wann das ist. Also wenn ich jetzt finde, dass du vor 5 Jahren, weiß ich nicht, vielleicht in irgendeiner Partei warst, heißt das nicht, dass du jetzt immer noch in dieser Partei sein musst. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns aneignen müssen, dass Lebensläufe ja auch viel brüchiger geworden sind. Leute probieren auch viele Sachen aus. Und diese Spuren, die man früher auch nicht gesehen hat, die sind jetzt auch vielleicht irgendwie alle online, dass die aber nicht eine Prognose für die Dauerzukunft sind. So.
Ja.
Also ich war zum Beispiel 3 Monate in den Piraten, ja, vor, ich glaube, 2009 oder so. Ich bin eingetreten und gleich wieder ausgetreten.
Ja, cool.
Und es war eine interessante Erfahrung, intensiv und kurz. Und das steht jetzt nicht irgendwo online, aber sagen wir mal, es gäbe die Mitgliederverzeichnisse immer online und jemand würde das so halb ergoogeln, würde er vielleicht jetzt immer noch sagen, ich bin in der Piratenpartei, aber bestimmt es nicht. Und deswegen, glaube ich, geht es nur darum, dass das, also geht es an der Stelle auch darum, dass wir lernen müssen, solche Sachen zu überprüfen, auf ihre Halbwertszeit zu überprüfen und da natürlich auch so ein bisschen sagen, da gibt's auch einen Entwicklungsprozess. Also
ja, aus der Ecke kommt ja dann gerne aus der Datenschutzfraktion dieses Recht auf Vergessen. Du hast ja das genau. Recht, dass das dann irgendwie getilgt wird,
ja.
Um deinen Lebenslauf wieder glatt zu ziehen. Was ja. Aber ja, das war früher ja auch schon eine Lüge, dieser glatte Lebenslauf. Der stimmte damals ja auch schon nicht.
Ja.
Es war halt nicht so einfach sichtbar, aber es war natürlich glatter, als es heute ist, aber es war halt auch nie so glatt, wie es dargestellt wurde und auch nie so einfach. Ich glaube, das Leben war nie so einfach strukturiert, wie man sich das gerne vorgemacht hat. Und da wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen einfach versucht, so diese Zeit, die schöne, einfache Zeit zurückzuholen, wo alles noch so kontrollierbar und fassbar war, wo alles auch nicht so schwierig war. Das ist halt auch alles schwierig. Das ist, mit Leuten zu interagieren, ist schwierig, weil du weißt halt nie, ob man nicht jetzt doch schon wieder in eine Partei eingetreten ist oder nicht. Es ist halt aufwendiger. Man muss sich deutlich mehr irgendwie auf die andere Person einstellen.
Ja. Es ist schneller, aber aufwendiger. Mhm. Also man kommt zwar schneller Informationen ran, aber muss sie dann irgendwie doch wieder strukturieren und irgendwie nochmal prüfen. Genau, also früher war natürlich alles besser, TM.
Selbstverständlich.
Weil man hat halt den Lebenslauf auf einem A4-Blatt zugeschickt bekommen. Und kann ihn sich jetzt zusammen googeln, muss aber gucken, ob diese Informationen auch wirklich immer noch stimmen und muss auch lernen, damit umzugehen, dass Dinge, die Menschen früher getan haben, heute vielleicht auch einfach nicht mehr relevant sind. Und das ist nicht einfach.
Und auch gerade, ich meine, wir alle wissen, dass wir mit, keine Ahnung, das war vielleicht nicht bei allen so, aber bei mir war es so, mit 18 war ich ein furchtbar unausstehlicher Mensch.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Unangenehm.
Ich war schon immer so nett wie heute.
Alles andere hätte mich sehr gewundert. Ja. Aber man verändert sich einfach als Mensch ganz massiv.
Ja.
Ständig. Und gerade wenn man dann irgendwie so über 3, 4 Jahre irgendwie vielleicht keinen Kontakt mehr miteinander hatte, dann ist man danach echt ein anderer Mensch. Und das muss man, da muss man sich einfach auch dran gewöhnen, das mal ernsthaft zu akzeptieren. Nicht so, ja, ach, aber eigentlich ist es doch wieder wie früher. Ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die fallen dann irgendwie in ihre alten Verhaltensmuster zurück, sobald sie mit irgendwie den Leuten aus der Schule was zu tun haben. Wir müssen dann einfach uns gegenseitig zugestehen, dass wir uns ständig entwickeln, dass wir auch neue Themen für uns vielleicht entdecken. Ich war ja auch mal Datenschützer. Ich meine, ich bin ja auch so groß geworden und so. Das ist ja alles.
Ich auch, ja.
Und das verändert sich. Und vielleicht verändert sich das auch wieder. Ich bin ja ein großer Fan von Bertrand Russell. Mathematiker und Philosoph. Und der sagt halt auch, ja, ich habe meine Meinung so lange, bis ich hier neue Informationen kriege. Und dann muss ich mal gucken.
Ja.
Und genauso sollten wir, glaube ich, insgesamt einfach an unser Leben und auch an unsere Mitmenschen rangehen. Ja, du bist jetzt halt so drauf, vielleicht bist du morgen anders drauf. Gab halt neue Infos.
Also das klingt natürlich so ein bisschen fast so ein bisschen ESO-mäßig, ne, so eine Forderung. Aber ich glaube, dass sie wirklich zentral ist, einfach weil wir halt wirklich deutlich mehr Einsichten in andere Leben bekommen. Und ich will da jetzt gar nicht so eine große, wir müssen uns alle lieb haben, Utopie aufmachen, aber wir sollten einfach lernen, dass andere Menschen halt einfach an der Stelle Menschen sind. So.
Ja, ich würde auch gar nicht, wir müssen uns alle lieb haben, daraus ableiten. Manchmal ist ja auch so, dass man früher mit Leuten echt gut konnte und da guckt man sich an, was die so heute tun.
Ja.
Dann denkst du, nee, geh weg.
Ja, das stimmt.
Und dann ist es auch eigentlich ganz schön, das einfach für sich so klar zu haben, weil da muss man sich auch gar nicht miteinander beschäftigen.
Weil die jetzt bei Facebook arbeiten oder an einer Spackerie sind oder so.
Genau. Ist ja legitim.
Ja. Da fällt mir ein, was, worüber ich wirklich noch mit dir reden wollte, bevor es untergeht, Spackeriade.
Ja.
Ja.
Das ist ein Festival der guten Ideen und fantastischen Dinge.
Die Spackeriade, das ist die Veranstaltung mit dem wahrscheinlich schlechtesten Namen.
Hallo, ich habe mir ihn ausgedacht, bitte.
Er bereitet mir immer wieder Schmerzen beim Aussprechen, aber er ist gut. Also er ist schrecklich, aber gut, weil man kann ihn sich merken. Ich glaube, er klingt mir ein bisschen irgendwie. Ich hatte ja schon in der Schule Schwierigkeiten mit Sport und Olympiade und so, war schon nie mein Ding.
Okay, ich verstehe.
Und dann auch Spackeriade, das ist so, aber gut. Die Spackeriade findet am 17. und 18. November in Berlin in der Seabase statt und ist was?
Ein Treffpunkt und Forum, in dem Menschen Ideen, vielleicht auch Erfahrungen oder Gedanken austauschen über alles, was man mit so Spackeria-relevanten Themen in Verbindung bringen würde. Das war sehr abstrakt.
Ja, also ich kann es mal konkretisieren. Also die Spackeriade ist die Konferenz von der Spackeria ausgerichtete Konferenz. Es ist die zweite, weil die erste, die nullte Spackeriade hieß, so ein kleiner Informatikerscherz, fand Ende 2011 statt, parallel zum Chaos Communication Kongress, was ganz gut funktioniert hat. Wir waren damals im HBC und das war so in Fußweite vom Kongress und man merkte, dass so ein bisschen das Publikum hin und her wanderte. Wir hatten damals so, ich glaube, so 80 bis 100 Teilnehmer ungefähr.
Kann man sagen. Also nicht konstant, das waren nicht alle durchgängig da, sondern
insgesamt, genau.
Insgesamt immer mal.
Genau. Der HBC war eine tolle Location, muss man mal sagen, war wirklich super, weil einfach schön auch war, dieser holzgetäfelte Raum und eine Bar vorne und so. Wir hatten, ich glaube, 6, 7 Vorträge.
Ja, kommt hin, oder vielleicht sogar 8, aber der letzte war
zählt
ja eh nicht so richtig.
Haben episch vergeigt, was das, was die Aufzeichnung anging.
Aber nur einen.
Also einen haben wir episch vergeigt. Ich glaube, die Lesson Learned war, wurde mir mitgeteilt, das nächste Mal nicht Time Machine Backup und gleichzeitig aufzeichnen.
Genau. Obwohl es natürlich auch gerade der Mitschnitt des Vortrags war, bei dem Titel schon alle das Ding unbedingt haben wollten.
Das war FikiLeaks, genau. Ja. Deswegen episch vergeigt, genau, weil wir genau den vergeigt haben, die anderen haben funktioniert und den alle haben wollten, den haben wir vergeigt, genau. Aber das haben wir gelernt und außerdem klappen ja auch Aufzeichnungen. Es gibt ja so ein paar Sachen wie Beamer und Aufzeichnungen, die nie klappen und das gehört dazu. Das lief aber jedenfalls ganz gut, fand ich. War relativ reibungslos und es fanden auch Diskussionen statt, weil das eben ein wichtiger Punkt ist. Es geht bei der Spackeriade nicht darum, dass wir 8, 10 oder so Vorträge haben, in denen immer gesagt wird, Datenschutz ist doof, ich entblöße mich hiermit, sondern natürlich Vorträge kommen, die, sagen wir mal, in diese Richtung gehen, die sagen, was kann ich Kreatives mit Nicht-Datenschutz machen, wir aber gerne eben auch Vorträge haben wollen, die das kritisch beleuchten. Also wir wollen halt wirklich diskutieren. Normalerweise finden aber eben diese Konferenzen ja aus einer Datenschutzperspektive statt und da wird man dann auch als Spackeria eingeladen und wir drehen das Ganze sozusagen um.
Genau.
So, wir haben ja auch persönlich ein bisschen Einladungen so in die Datenschutzecke geschickt. Ich glaube, es kommen auch so ein paar ein bisschen also die Einreichungen lasen sich schon so ein bisschen.
Es gab ein paar, die zumindest so angedatenschutzt sind, was gut ist.
Ja.
Und es gibt auch ein paar Geschichten, die, glaube ich, gar nicht so auf dieser Datenschutz gegen Post-Privacy-Schiene irgendwie verorten lassen wollen würden, sondern das Ganze sowieso anders aufziehen.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch eine Stärke beim letzten Mal, dass es schon irgendwie breit war und auch, also es war halt nicht so, wir predigen jetzt so den Konsens, die Konsensmeinung runter auf euch und ihr dürft das halt anhören, beklatschen und wieder gehen, sondern ich meine, der Call läuft ja noch, also es kann ja auch noch irgendwas ganz
Wahnsinniges. Offiziell bis morgen. Morgen 15. September.
Ich glaube.
Und wir werden ihn eine Woche noch verlängern.
Oh, Spoiler Alert.
Ja. Spoiler Alert. Was nicht heißt, dass es keine Einreichung gab, das ist nicht der Fall, aber uns wurde wirklich oft von Leuten gesagt, dass sie gerne noch ein paar Tage hätten.
Genau, es gab einfach ein paar Leute, die eigentlich eine Einreichung machen wollten, aber gerade irgendwie jobpolitisch nicht dazu kommen sind, für was zusammenzuschreiben.
Genau. Ich bin gespannt, ob wir wirklich 2 Tage voll kriegen oder nur einen machen. Also wir haben uns ja auch offen gehalten, dass wir vielleicht doch nur einen machen. Das werden wir dann sehen. Und ich bin gespannt, auf jeden Fall.
Also es gibt halt schon ein paar wirklich tolle Einreichungen, auf die ich echt
Bock habe. Oha, ja. Es gibt wirklich tolle Einrichtungen. Es gibt ein paar, für die würde ich sogar hingehen, wenn ich es nicht mit veranstalten würde.
Ja, als ich das dachte, irgendwann mal in so einem Moment, dachte ich auch, irgendwas machst du richtig.
Also, genau. Ja.
Also dazu später mehr. Ein anderes Thema, über das ich mit dir reden wollte, ich habe heute Morgen von dir einen Kommentar in einem Blog gelesen. Und
nie Kommentare lesen.
Da stand, ich weiß gar nicht, ob da Tante stand oder dein richtiger Name. Ich glaube, da stand Tante und der Kommentar.
Tante hat mich, ist mein richtiger Name.
Der hat mich überrascht. Es ging um Udo Vetter. Udo Vetter schreibt ein juristisches Blog.
Herr Stadler, der Kommentar.
Genau. Udo Vetter schreibt ein juristisches Blog, das ich ab und zu lese, und hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sein Blog jetzt gesponsert wird von der ARAG-Versicherung. Mhm. Und du hast in einem Blogartikel, der das Ganze kommentiert, dass du das nicht gut findest.
Herr Stadler fragte, wie so Leute, die Herrn Vetter bisher gelesen haben, das so sehen.
Genau.
Und der reine Sponsoring. Ich weiß gar nicht, wie ich auf reine Sponsoring reagiert hätte, aber Herr Vetter geht halt so weit,
okay,
dass er nicht einfach nur hier ist das Banner der ARAG, sondern er geht halt so weit, dass die ARAG Beiträge bei ihm schreiben darf,
ja,
und die mir dadurch auch in den Feed pusht.
Ja.
Wenn ich seinem Feed folge, muss ich mir diese ARAG-Werbung geben.
Ja.
Das will ich nicht.
Okay.
Mich interessiert die Werbung der ARAG nicht. Und Herr Vetter interessiert mich nicht so sehr, dass ich mir die ARAG-Werbung dafür aufdrücken lasse. Außerdem ist Sponsoring ist halt immer so eine Sache. Natürlich tun wir alle immer so, als hätte das keinen Einfluss auf unser Tun. Aber hat es natürlich. Wenn eine Person oder eine Firma mir Geld dafür bezahlt, dass sie irgendwie präsent ist auf meinem Blog, dann werde ich diese Firma sehr wahrscheinlich nicht in der Form kritisieren, wie ich es sonst getan hätte. Das ist ein. Und sei es, dass man halt eine Schere im Kopf hat und an irgendeiner Stelle halt vielleicht eine Formulierung verändert, die man sonst vielleicht anders gewählt hätte. Vielleicht hätte man vorher gesagt, wie auch Versicherung, und spart sich das dann danach. Und als Leser weißt du halt nie, wie stark war jetzt hier die Schere im Kopf bei diesem Artikel. Das stört. Ich habe gar kein Problem damit, dass Leute ihren Blog finanzieren wollen. Wenn Herr Vetter irgendwie nicht mehr irgendwelche komischen Fälle vor Gericht machen müsste, das wäre für mich ja auch okay. Mhm. Aber ich bin kein ganz großer Freund dieser ganzen Werbefinanzierung. Es gibt Bereiche, wo ich damit leben kann. Mhm. Aber ich zahle auch von mir aus gerne für so einen Dienst. Und wenn Herr Vetter sagt, ich muss dieses Blog halt monetarisieren, damit meine Zeit irgendwie reinkommt. Und ihr könnt hier Premium-Law-Blog-Leser werden, wenn ihr das wollt. Kosten 5 € im Monat und dafür kriegt ihr einen speziellen Feed mit Login und ihr habt die Artikel halt eine Woche vorher. Okay. Ist völlig legitim. Ich weiß nicht, ob ich 5 € für den Law-Blog bezahlen würde, aber das steht ihm ja völlig frei. Ich finde, Werbung macht einen halt auf eine blöde Art und Weise immer angreifbar. Und gerade, ich finde auch noch so nicht personalisierte Werbung ist echt einfach nur eine Beleidigung. Die muss weg. Also die stört mich.
Das ist auch sehr schön, explizit explizit personalisierte Werbung zu fordern.
Also mal ehrlich, wenn ich schon Werbung sehe, dann soll mir die nicht auch noch auf den Zeiger gehen. Ich möchte halt keine Werbung sehen für Dinge, die mich nicht betreffen. Und ich möchte keine Werbung sehen für, ganz blöd gesagt, mich interessiert Werbung für Babywindeln nicht. Mhm. Die kann auch weg sein. Es gibt Leute, für die das relevant ist und die können das gerne sehen, aber ich will das nicht. Das verschwendet meine Zeit. Und Herr Vetter hat sich halt entschieden, mir Werbung reinzudrücken, die mich nicht betrifft. Und da muss ich halt damit umgehen.
Okay, also ich verstehe, also weil ich habe auch wirklich nachgefragt, weil ich habe es nicht verstanden. Es hat mich überrascht, weil ich habe das gelesen und habe mir den Schultern gezuckt und da dachte mir, es ist mir wirklich egal. Also erstmal dachte ich mir, es ist schön, dass er da irgendwie Geld für kriegt, weil es ist ja schön, wenn jemand
ich gönn's ihm auch voll.
Da fürs Bloggen auch irgendwie Geld bekommt. Zumal ich ab und zu seine Artikel ganz gerne lese und ab und zu ihn mal ganz gerne auf einem Talk irgendwie sehe. Der Unterschied zwischen uns beiden ist aber offenbar, dass du RSS-Feeds liest und ich nicht.
Ja, mein Google Reader ist heilig.
Und da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, dass ich damit irgendwann, ich habe dieses Projekt, ich lese Feeds, irgendwann aufgegeben. Ich habe da irgendwann die Flinte ins Korn geworfen, weil ich hinter diesem, also ich hatte zwei Probleme. Erstens habe ich es irgendwie nie geschafft, es so zu sortieren, dass es irgendwie ich zufrieden war damit, dass es Sinn gemacht hat. Und das Zweite ist, dass es mich irgendwie fertig gemacht hat, diese dann doch irgendwie dutzenden Feeds immer durchzugehen nach interessanten News und mich irgendwann anfing, auf meine Filterbubble zu verlassen. Also ich erwarte jetzt einfach, dass interessante Blogartikel bei mir landen und das funktioniert relativ gut.
Das auch. Also ich meine, ich sehe halt auch bestimmte Sachen, die dann irgendwie bei mir ankommen und weil ich irgendwie keine Zeit hatte am Tag in den Feedreader zu gucken, sehe ich sie danach dann im Feedreader auftauchen. Ich habe am Anfang das Ding auch strukturiert, irgendwie versucht eine logische Struktur reinzubauen. Ja. Das sind Blogs und
genau.
Das ist Technik und so weiter. Und das ist völliger Käse.
Ja.
Also ich habe jetzt nur noch Labels, das da liest du wirklich, da guckst du halt, was drin ist.
Ja.
Und dann hast du noch so, oh, du hast eine Stunde Zeit, kannst ja mal durchdödeln.
Okay. So ein Prokrastinations-Feed sozusagen. Ja.
Ganz genau. Und da, es gibt halt einfach Feeds, die wandern dann vielleicht auch mal von der einen Kategorie in die andere.
Mhm.
Das Einzige, was ich noch ausgegliedert habe, sind, glaube ich, Comics. Genau, Webcomics, die habe ich noch einmal in einen eigenen Bereich, weil das ist einfach noch ein eigenes Genre sozusagen für mich. Irgendjemand muss halt in diese Filterbubbles auch die Artikel reinpushen.
Ja, klar, das ist natürlich ein Henne-Ei-Problem, aber darum mache ich mir einfach keine Sorgen.
Nee, weil also ich mache das jetzt auch nicht oh Gott, ich muss der Welt jetzt unbedingt meine Selektion der klügsten Artikel der Welt präsentieren. So selbstverliebt bin ich dann doch nicht. Aber es gibt viele Sachen, die einfach das selbst auch meine Filterbubble nicht hochbringt. Es gibt Dinge, die ich irgendwie, das sind irgendwelche Nischenblogs oder Blogs von Leuten, die irgendwie vielleicht auch kein Schwein kennt. Also ich bin ja auch nicht in dieser Berliner Twitteria so besonders aktiv irgendwie.
Geht ja auch nicht.
Ich berühre die halt manchmal so ein bisschen, wenn ich so hier bin, kurz. Ja. Dann bin ich wieder weg. Und ich habe halt aber irgendwie auch noch andere Kreise von Menschen, die dann irgendwie, mein bester Freund ist gerade ausgewandert nach New York.
Mhm.
Hat sich dann irgendwie einen Blog geklickt.
Mhm.
Da brauche ich halt ein RSS-Feed zu. Weil ich sehen will, was er schreibt, weil er halt schreibt, wie irgendwie, wie er jetzt seinen Berufseinstieg da in den USA gerade macht und wie einfach, wie USA anders sind als Deutschland. Und das ist wahrscheinlich auch für viele andere manchmal relevant. Für mich ist halt alles, was er schreibt, relevant. Ich will diesen Feed lesen, weil ich garantieren will, dass ich das mitbekomme. Und es ist mir dann zu doof, auf die Website gehen zu müssen. Das ist auch wieder belästigend. Und von daher ist für mich der RSS Reader macht für mich erstens das Teilen sehr einfach, weil halt, wenn ich irgendwie dieses Star-Ding benutze, also ich sterne einen Artikel, dann wird er automatisch auf Twitter und Facebook rausgedrückt.
Mhm.
If this, then that. Das heißt, ich lese das, das ist interessant, drücken S auf der Tastatur und das Ding landet irgendwo. Das ist für mich sehr, sehr entspannt.
Und nochmal, Moment, du liest in deinem Feedreader was? Favorisiert das?
Mit der S-Taste ist es ein Star und
dann wird's getwittert, that,
wird es getwittert? Schiebt es automatisch auf Twitter.
Dann twitterst du, dass du den Artikel gut fandest, sozusagen.
Nein, dann twitter ich einfach den Link auf den Artikel.
Ach, das ist ja spannend, okay.
Das siehst du häufiger, wenn du einfach so einen Artikel von mir verlinkt siehst. Dann
Ich
immer drunter from, das blendet Twitter nicht mehr ein. Das kommt halt alles aus dem Google Reader.
Okay.
Und das ist für mich auch eine sehr bequeme Art und Weise, irgendwie Inhalte weiterzuleiten.
Ja.
Und es garantiert halt, dass ich bestimmte Inhalte auch wirklich mitbekomme.
Du bist meine Filterbubble.
In gewisser Weise manchmal vielleicht.
Das Spannende ist, ich mache genau das Gegenteil.
Schmeiß alles weg.
Nee, ich favorisiere auf Twitter und per F Distanded den Link automatisch nach Pocket, was früher Read It Later heißt, zu synchronisieren. Das heißt, also der Trip ist folgender. Du sozusagen favorisierst in deinem Reader, dadurch wird es getwittert und ich sehe nur einen spannenden Link, denke mir, ach, das könnte interessant sein von Tante und die Überschrift ist gut, drücke auf Favorisieren in Twitter und if this then that migriert das dann in meinen Pocket, sodass ich das dann auf der Heimfahrt in der Bahn auf dem Handy lesen kann.
Genau so funktioniert das Internet übrigens. Kinder, das ist a series of tubes.
Genau, das heißt aber, dass wir eine ganz klassische Rollenverteilung haben. Das ist spannend.
Ja, du bist also mein Ausbeuter.
Also sagen wir mal, ich sorge dafür, dass du nicht umsonst diese Links nach Twitter schiebst.
Aber also für mich ist dieses RSS-Ding auch echt wichtig. Also das ist eigentlich meine relevantere Filterbubble noch.
Was benutzt du für einen Reader? Google hast du gesagt.
Google Reader.
Richtig, den Webreader benutzt du? Ah ja.
Er hat für hier Android und so weiter auch Apps, aber eigentlich benutze ich das Ding meistens im Browser.
Ja.
Das hat halt eine ordentliche Keyword-Steuerung.
Ja, ich weiß, der ist, ja, also ich habe oft mehr Applikationen angeguckt. Ich hatte immer so eine Hoffnung, mal eine zu finden, die es wirklich schön macht. Also ich wollte immer so einen schönen Feedreader haben, der das so...
Die sehen alle scheiße aus. Wenn sie was können, sehen sie scheiße aus.
Ja, die sehen alle aus wie so ein Mail-Client für Windows 3.11.
Ja.
Ja.
Aber die tun halt. Also ich finde am Google Reader auch eben gerade ganz gut, dass er diesen ganzen... ich weiß bei vielen Blogs, die ich lese, nicht, wie sie aussehen. das finde ich auch sehr befreiend, weil mich das, ich bin kein Designmensch, das stört mich eh, das lenkt mich nur ab. Ich muss die Kommentare nicht lesen. Ich bin sonst, wenn ich draufklicke, immer nur versucht, unten auf Kommentare zu gucken und das hat sich selten bewährt.
Ja.
Und deshalb, ich sehe halt den relevanten Teil. Ich verweigere dann häufig Blogs, die keinen Fullfeed haben. Also wenn ich es nicht komplett in den Reader ziehen kann, ist es für mich eigentlich auch wertlos. Das ist Zeitverschwendung. Und das ist sozusagen meine Mediendiät. Ich lese es auch nicht immer halt leer. Es gibt halt auch so, manchmal muss ich auch die, eigentlich willst du es komplett lesen, Geschichte, so wenn du irgendwie 3 Wochen im Urlaub warst, oder so, 3 Wochen im Urlaub, aber wenn man halt länger im Urlaub war, dann muss man sagen, na gut, dann ist das halt jetzt weg. Aber es gibt mir so ein Gefühl von Informiertheit. Mhm. Das heißt nicht, dass ich wirklich gut informiert bin, aber mein Gefühl ist besser.
Also da fällt mir ein, wenn du sagst, Blogs, die keinen Fullfeed hast, haben, liest du nicht. Ich habe früher in meinen Blogs auch keinen Fullfeed angeboten, weil, ja, das, ich habe da so einen Entwicklungsprozess durchgemacht. Also ich glaube, dass das Web da auch einen Entwicklungsprozess ein bisschen durchmacht. Früher hat man einen Blog ja wie eine Webseite wirklich betrieben. Also man hatte so ein bisschen die Vorstellung, ich mache jetzt so ein Publikationsangebot im Internet und hat damit gerechnet, dass man dann auch so Besucher hat, die so vorbeikommen. Und es gab so in den letzten Jahren, hat sich zumindest für mich, dieses Gefühl dazu verändert, dass ich gemerkt habe, das ist es nicht. Es ist eben nicht die Seite. Es geht nicht jemand auf deinen Blog. Also die Leute setzen sich nicht hin und sagen, was mache ich denn jetzt? Ach, ich gehe mal auf das Blog von Herrn Leitmedium und guck mal, was da so ist.
Der Herr Medium was Schlaues geschrieben
hat. Genau. Sondern ein Blog ist für mich mittlerweile nur noch ein Textablagesystem. Das ist einfach nur noch was, wo ich etwas reinkopiere und was eine statische URL hat und das war's. Ja. Ich bin auch im Moment immer wieder dazu geneigt, die Kommentarfunktion abzuschalten, weil ich gar keinen großen Mehrwert mehr darin sehe, dass Leute bei mir diskutieren.
Es wird ja auch weniger kommentiert.
Ja, es gibt, manchmal gibt es dann Artikel, wo dann also ich weiß gar nicht, ich habe ja in letzter Zeit hatte ich 2 Artikel, die so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hatten. Das eine war der mit, warum das mit Diaspora nichts wird. Habe ich mir für 3 Monaten geschrieben und musste mir ein bisschen ins Fäustchen lachen, als dann irgendwie letztens, naja, nicht hieß, dass Diaspora jetzt tot ist, aber so ein bisschen ja schon. Und dann habe ich ja noch über meine Archivproblematik mit RTL geschrieben. Da wurde so ein bisschen, stimmt, weil das war im Bildblock verlinkt und dann kamen halt die Kommentare. Und seit kurzem mache ich auch noch die Popcorn-Piraten und da wird dann manchmal diskutiert und da wird dann schon, also da sind wenige Kommentare, aber da ist dann manchmal so, vielleicht löscht ihr den auch einfach, weil das ist auch einfach dann unter der Gürtellinie teilweise. Aber
da liefern doch auch dann die Kommentare schon wieder neues Popcorn, also ein Popcorn-Perpetuum
mobile. Das stimmt, es kam auf jeden Fall ein paar wirklich gute Hinweise in den Kommentaren. Nichtsdestotrotz ist irgendwie so, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Ich will eigentlich nur so ein Textablagesystem haben, das verlinkbar ist auf Twitter, Google plus Facebook und so weiter. Und ich glaube auch, dass das letzten Endes so für die nächste Zeit erstmal die Funktion ist, die einen Blog erfüllt. Und ich habe letztens mich auch mit jemandem drüber unterhalten, der Angst hatte, einen Blog zu machen und so, weil er, glaube ich, nämlich vor dieser Angst stand, sozusagen halt so ein Publikationsangebot zu machen. Als ich ihm sagte, du, ein Blog ist einfach nur ein Textablagesystem. 3 Wochen später hat er einen Blog gehabt, ja. Also weil das hat ihm irgendwie eingeleuchtet und ich glaube, das mit den Kommentaren, das wird irgendwie auch überbewertet, weil die Leute diskutieren. Ich habe mit dem Robert Basic habe ich drüber gesprochen, der mal wieder irgendeiner seiner Projekte macht und der meint, dass er mittlerweile lieber keine Kommentare zulässt, weil die Leute ja eher mit ihrer Peer Group diskutieren. Also dann wird es ja auch auf Facebook irgendwo Twitter verlinkt und dann entstehen ja da Diskussionen. Und da sind die schon diverse Orte. Es ist ja nicht so, wenn du die Kommentare abschaltest, dass man dann nicht mehr kommentieren könne. Man kann nur nicht unter diesem Artikel kommentieren. Und auf Netzpolitik fand ja letztens auch diese Diskussion statt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ne? Da hat der Beckedahl überlegt, was er jetzt mit den Kommentaren macht, weil er schon irgendwie, das war irgendwie so eine gruselige Zahl, weil er schon irgendwie 3 Trilliarden Kommentare in seinem Leben gelesen hat und irgendwie freischalten muss.
Das ist halt der Preis der Aufmerksamkeit, den er zahlt.
Genau.
Also ich kann das verstehen. Ich würde die Netzpolitik-Kommentare auch nicht administrieren wollen.
Nein.
Also vergnügungssteuerpflichtig ist das nicht.
Müssen, ja, vor allen Dingen ja wirklich auch müssen. Ne? Also du bist ja so ein bisschen in der Pflicht, das auch zu tun. Und dann hast du da so viele und ja, Kommentare.
Und ja, irgendwie, wenn es halt auf deiner Seite, in deinem Design und so weiter ist, irgendwie machst du es dir ja auch Das machst du mit dir gemein irgendwie. Das ist auf deinem Zeug. Das ist irgendwie ein bisschen IBA. Ja. Also ich habe auch schon manchmal drüber nachgedacht, das auszuschalten, aber glücklicherweise liest mich eigentlich keiner.
Ja.
Und dann kann ich es laufen lassen.
Es gibt ja da also es gibt ja so Möglichkeiten, du kannst ja zum Beispiel so ein Facebook-Feld, Kommentarfeld unter deinem Blogartikel einblenden, sodass man zwar auf deiner Seite kommentiert, das Ganze aber eigentlich auf Facebook geschieht. Das ist natürlich schon nicht ganz unspannend von der Idee her. Also, dass du andere Netze unter deinen Artikel runterhältst, möglicherweise mal, also das Ganze dann vielleicht sogar auch noch korreliert zu einem Posting auf Facebook. Also, dass einfach auf verschiedenen Orten diese Diskussion geführt wird. Das Problem ist natürlich nur dann diese Ausgrenzung der verschiedenen Netze. Also, das wäre auch was, wo, ja, wenn es da mal so eine Interoperabilität geben würde, da wäre ich wirklich scharf drauf. Ja, also wenn einfach sagen würde, hier unten ist ein Kommentarsystem, so dass aus diesen, also es gibt ja so Sachen wie Discuss und so, ich weiß nicht, das sieht man ja manchmal, aber das ist halt auch wieder ein eigenes System. Aber das wünsche ich mir eigentlich schon noch für Blogs, dass da irgendwas anders ist. Ansonsten glaube ich auch, dass Blogs halt in der Form, in die wir sie vor 5 Jahren hatten, gibt es sie nicht mehr so richtig. Also es sind nicht
mehr. Nee, es hat sich auch zum Beispiel, also wenn ich mir angucke, was ich mit meinem Blog mache, was man früher damit gemacht hat, also früher hat es irgendwie auch immer noch so meine Persönlichkeit,
ja,
ich stelle so meine
da. Genau.
Und für mich ist es heute wirklich so, da kann ich halt, wenn ich eine Stunde Zeit habe, kann ich da halt einen Artikel reinhauen.
Genau.
Und niemand kann mich stoppen.
Ja.
Ganz platt gesagt.
Ja. Genau, und ich habe auch nicht mehr, also auch nicht mehr das Bedürfnis, da jetzt irgendwie 5000 Leser zu haben und so eine Geschichten, sondern ich will einfach nur den Artikel da ablegen können und wissen, dass er da auch übermorgen
liegt. Ich habe das geschrieben.
Genau. Das hat ja Google Plus ein bisschen geschafft. Also ich sehe ab und zu mal längere Artikel, die auf Google Plus verlinkt werden. Also weil man da immerhin viel Text eingeben kann und sie einem eine lange statische URL geben, aber es sieht halt irgendwie hässlich aus. Also die URL ist hässlich. Finde ich immer mit dieser endlosen Zeilenfüllerei da hinten dran.
Google Plus funktioniert halt auch. Es wird viel über Google Plus gewitzelt. Mhm. Auch durchaus zu Recht, weil einige Sachen einfach. Also dieses Circles-Ding, was sie da gemacht haben, das klang erst für alle ganz toll, aber eigentlich nervt das nur. Es ist sau anstrengend.
Ja, mich überfordert das. Mich
überfordert das auch. Man klickt immer nur Follow und so weiter und das war's. Es gibt Leute, die das halt echt gut nutzen.
Mhm.
Isotop zum Beispiel, Christian Köntop, der schreibt halt ernsthaft.
Ja, aber ich glaube, wenn ich Google Plus aufrufe, habe ich immer so 10 Beiträge von ihm. Ja.
Ja, oder Jeff Jarvis benutzt Google Plus sehr, sehr aktiv. Ich meine, offensichtlich alle Leute, die bei Google arbeiten, benutzen das auch als Firmenpolicy vielleicht irgendwie ganz, ganz aktiv. Man kann da halt schon was mit tun. Also ich sehe auch Leute, die im Prinzip ihre Google Plus Posts sind das, was man früher in eigenem Blog gepostet hätte.
Genau.
Und wenn man es da Menschen halt dadurch, dass es halt dann irgendwie auch eine Mobile-App hat und so weiter, noch einfacher macht, weiß ich nicht, finde ich okay.
Ich finde, also ich...
Ich benutze es echt selten, ich mache es selten auf, muss ich sagen, irgendwie.
Also ich habe halt einfach keine Lust, meine Artikel hauptsächlich unter einer dann wirklich fremdbestimmten URL reinzunehmen und wirklich jetzt nicht zu wissen, ob es unter 3 Jahren dann noch aufrufbar ist, weil ich finde das schon ganz nett, so statische URLs, die sich auch so über längeren Zeitraum halten. Dafür hat mir Google auch, oder dafür schaltet mir Google zu oft auch Dienste ab, was ich gut finde, dass sie das tun.
Ja.
Ich bin da wirklich ein Befürworter von, dass man Dinge auch wieder einstampfen kann.
Wenn es nicht funktioniert, muss es
nicht funktionieren. Also man stellt sich nur vor, die hätten nicht so viel eingestampft. Also Gott, was die alles für Dienste hätten, ja. Und genau, aber deswegen würde ich jetzt meine längeren Blogartikel nicht in Google Plus packen.
Nö, also ich meine, die meisten, die das ernsthaft nutzen, so Christian Köntor zum Beispiel, mirrort es dann halt automatisch irgendwie zurück.
Ja.
Ich schreibe es dann halt einfach bei mir ins Blog und schmeiß halt einen Link auf Google Plus.
Ja.
Ich benutze halt Google Plus auch nicht genug, um da wirklich irgendwie Mehrwert rauszuziehen.
Da habe ich noch das ist gut, dass du sagst, dann packst du einen Link auf Google Plus. Überlegst du, zu welchem Zeitpunkt du deine Blogartikel ankündigst?
Das sollte ich, das tue ich aber nicht.
Das sollst du, das tust du aber nicht.
Ich habe üblicherweise Zeit, um Blogartikel zu schreiben, abends von 10 bis 12.
Das ist
sollte meine Freundin an dem Tag arbeiten müssen und noch was vorbereiten müssen für den nächsten Tag.
Ja.
Sonst tagsüber bin ich bei der Arbeit. Da habe ich üblicherweise genug andere Sachen zu schreiben. Da habe ich nicht die Luft, das noch irgendwie zu tun. Manchmal in der Mittagspause, aber nicht so richtig. Und Das ist natürlich ein maximal blöder Zeitpunkt. Ich habe auch manchmal damit experimentiert, irgendwie, ja, dann stellst du halt die Publication auf später und dann geht das halt am nächsten Tag um 10 oder 11 oder wann auch immer man das eigentlich tun sollte, raus. Das ist für mich sehr unbefriedigend.
Twitterst du es automatisch dann? Denn also,
ja, auch hier, if this, then that, sobald es im Feed ist, dann wird das getweetet. Ja. Ich schreibe Blogartikel, damit die Gedanken für mich in irgendeiner Form konsistent aufgeschrieben sind und da sind und ich sie nicht vergesse. Weil ich hatte manchmal schon gute Ideen, vielleicht sind sie auch nur gut, weil ich sie wieder vergessen habe, aber ich hatte den Eindruck, ich hatte eine gute Idee und ich habe sie nicht aufgeschrieben und sie ist weg.
Ja. Deswegen trage ich jetzt immer dieses Büchlein, das ich in der Hand habe. Ja.
Ich kann meine Handschrift nach 2 Tagen nicht mehr lesen. Und
deshalb okay, das ist blöd. Ja.
Funktioniert das nicht. Aber ja, ich versuche dann halt irgendwie so Ideen festzuhalten. Und wenn das erst später public geht, ist für mich irgendwie dieser Vorgang nicht abgeschlossen. Das ist für mich unzufriedenstellend. Ich will, dass das muss dann weg sein. Ich bin auch niemand, der zum Beispiel, das sieht man leider in meinen Texten häufig an, ich lese nicht Korrektur. Ich hasse das. Wenn ich so einen Text fertig geschrieben habe, bin ich mit dieser Idee auch fertig.
Du schreibst ja meistens Englisch, deswegen fällt es mir jetzt nicht so stark auf. Also ich bin natürlich.
Ja, aber auch zum Beispiel bei Spakarierartikeln nicht.
Ja.
Und die sind deutsch.
Ja.
Ich schreibe einfach nur so irgendwie runter.
Ja.
Und dann drücke ich auf Publish.
Du schreibst auch wirklich extrem schnell. Mir ist schon aufgefallen, dass du sagst, ah, ich habe eine Idee und dann kommt so gefühlt eine Viertelstunde später, kommen so 20 A4 Seiten.
Es ist ein bisschen übertrieben.
Aber schon, du bist echt eine Schreibmaschine, um dieses blöde Wortspiel zu verwenden.
Bei bestimmten Themen, ja.
Also ich mache das, also bei mir ist auch der Schreibmoment so, sagen wir mal so 20 bis 23 Uhr, wenn ich da gerade Freizeit habe. Ich habe mich letztens mal damit beschäftigt, wann der günstigste Zeitpunkt ist, dann so einen Artikel anzukündigen, weil natürlich man ja schon will, dass er gelesen wird. Also ja, ich habe jetzt keine Werbeeinnahme oder sonst was auf dem Blog, aber ich will natürlich schon, dass er viele Leute erreicht und habe mich letztens dabei damit beschäftigt, zumal ich ja auch für Firmen arbeite, die so mit Facebook experimentieren und da halt einfach so ein bisschen mitbekomme, dass es ja wirklich unglaublich viele Faktoren gibt, die halt beeinflussen, wann, wie Leute denn den Artikel sehen. Und hab da, ich glaube, das war eine Auswertung von Bit.ly. Da gab es eine statistische Analyse von Bit.ly, wann ist der beste Zeitpunkt, um auf Twitter und Facebook einen Link zu seeden, wie man so schön sagt. Und das war interessant, weil auf Twitter war das genau zu sehen. Das war, glaube ich, zwischen 11 und 16 Uhr. Also 11 Uhr fängt das an, bis 16 Uhr kann man relativ gut einen Link publizieren, sodass der dann halt oft geretweetet wird, gelesen wird und so. Auf Facebook war das unglaublich zerklüftet. Das habe ich erst nicht verstanden, habe ich da mit vielen Leuten drüber unterhalten und einer der Facebook-Versteher, die ich kenne, meinte, naja, das ist eigentlich ganz klar, weil es bei Facebook funktioniert das so, dass Facebook ja, wenn du da jetzt einen Inhalt reinpackst, der in der Regel erst einer Testgruppe präsentiert wird, also sagen wir mal, du hast so 300 Kontakte, was ja so nicht unüblich ist, dann wird der vielleicht erstmal nur 30 Kontakten gezeigt. Und wenn die 30 Kontakte statistisch messbar mit diesem Inhalt irgendwie interagiert haben, das heißt, sie haben irgendwie geliked oder kommentiert, dann wird der in einer größeren Gruppe erst gezeigt. Das ist ja auch was mich wirklich an Facebook wirklich nervt, dass ich manchmal das Gefühl habe, irgendwie, ich habe da was reingepackt und das war jetzt wirklich interessant. Also manchmal denkt man so, das war jetzt aber wirklich interessant und einfach keine Reaktion kommt, keine. Mhm. Und der Augenblick, in dem du verstehst, dass es vielleicht auch wirklich niemand gesehen hat, ja, oder nur genau die 5 handeln, die es nicht interessiert haben, das macht mich schon ein bisschen fertig. Und da habe ich auch festgestellt, dass also über Twitter Inhalte verbreiten doch wirklich deutlich einfacher geht, weil der Mechanismus einfacher ist. Also ich weiß, wenn ich jetzt 11 Uhr einen Link mache, in 11 Uhr einen Link paste, dann sehen die Leute, die auch gerade was geschrieben haben, sehr wahrscheinlich. Und wenn es interessant ist, dann retweeten das die einfach so. Und dann erreicht das eine interessante Menge und dann kriege ich vielleicht auch ein bisschen Feedback. Und auf Facebook habe ich das mittlerweile echt die Flint ins Korn geworfen, obwohl ich da halt auch irgendwie eine höhere dreistellige Followerzahl habe. Aber da ist echt immer wieder nichts. Aber ja, ich teile meinen, also ich seede dann morgens um 11 eigentlich in der Regel. Das ist so der Punkt, also ich schreibe abends. Bei mir kommt, glaube ich, automatisch durch irgendein Tool, das ich mal installiert habe, wird das dann auf Twitter mal, auf Facebook erscheint es dann automatisch. Aber auf Twitter kündige ich dann immer um 11 Uhr an und habe festgestellt, es funktioniert wirklich gut. Also es ist wirklich ein guter Zeitpunkt.
Mach das manchmal noch händisch.
Ja, dann nochmal hinterher sozusagen, ne?
Für die Tagschicht.
Und genau, für die Tagschicht, ja, das ist ja so ein, genau, das ist ja so ein Klassiker. Da weiß man immer, okay, nachts geschrieben und jetzt
nochmal. Obwohl, irritierenderweise, meine Selbstwahrnehmung meiner Texte korreliert absolut nicht mit der Art und Weise, wie sie rezipiert werden. Manchmal, weißt du, ich habe das nicht häufiger, manchmal schreibt man einen Text und denkst, das war eigentlich gut. Da hast du echt einen guten Gedanken gehabt.
So. Und dann kommt der Shitstorm.
Das interessiert dann keinen Schwein. Ja, okay. Niemanden.
Okay.
Da könntest du Leute nicht für bezahlen, dass sie drauf reagieren irgendwie. Ja. Und so andere so mal eben reingeschrieben, haha, Gauk ist eine dumme Sau oder so. Ja, geil, hier, guck mal, was er hier geschrieben hat und so. Das ist halt...
Ja. Das klingt aber so ein bisschen danach, ich meine, wenn es polarisiert, läuft es eh immer besser, ne? Also du kannst ja so
Popcorn-Piraten halt, ne?
Also genau, ja, genau. Ja, Popcorn-Piraten hat natürlich mein normales Blog völlig in den Schatten gestellt, was irgendwie Zugriffszahlen angeht. Ich muss vielleicht noch kurz erklären, was Popcorn-Piraten ist.
Stimmt.
Popcorn-Piraten ist ein zwei Wochen altes Projekt. Wie nannte ich es, eine kuratierte News-Sammlung zur Piratenpartei. Also einfach alle Popcorn-lastigen Themen, die mir so über den Weg laufen, werden einfach nur in einem Blog gesammelt, das auch nicht das Hübscheste ist, absichtlich. Und dann halt noch getwittert. Und es war, der Zuspruch war enorm. Also ich merkte, es war genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und interessanterweise kommt der Zuspruch viel auch aus der Piratenpartei-Ecke, wo mir auch dann auch per Mail und Twitter irgendwie dann die Links irgendwie zugespielt werden. Jedenfalls, genau, das polarisiert natürlich und entsprechend sind auch die Traffic-Zahlen. Das war bei mir auch, also wenn ich was über RTL schreibe, dass RTL doof ist, kriege ich ganz viele Zugriffe und wenn ich mir aber irgendwelche Gesellschaftssachen ausdenke, dann liest es irgendwie keiner.
Genau, und das ist halt manchmal, das frustriert schon.
Ja.
Aber gut, ich meine, es ist halt, man muss sich dann wieder auf seine eigene abstrakte Beschreibung zurückziehen und sagen, ja stimmt, du schreibst ja auch für dich.
Ja.
Und nicht fürs Gelesen werden.
Genau.
Gelesen werden ist Bonus und dann versucht man das irgendwie für sich so ein bisschen einzuordnen. Aber ich schreibe halt auch zu lang. Mir fällt das auch selber auf. Ich müsste viel kürzer schreiben und natürlich könnte ich mir jetzt auch darauf hintrainieren, dass irgendwie alles noch griffiger und so weiter, aber dann bin ich halt wieder an dem Punkt, da müsste ich halt ernsthaft meine Texte einmal schreiben und dann noch redigieren und auch wieder anpassen und so weiter, da habe ich keinen Bock drauf.
Ich glaube, es ist auch besser rauszuhauen. Also ich habe früher auch ich habe schon in meinem Leben, glaube ich, viele hunderte Texte nicht geschrieben durch so einen perfektionistischen Anspruch und glaube, es ist auch besser, ihn dann einfach rauszuhauen, weil manchmal merkt man auch zumindest, vielleicht kommt doch ein bisschen Feedback und man kann den Gedanken zumindest weiterführen oder man merkt, okay, der Gedanke ist einfach der, genau. Anscheinend ist der so, vielleicht muss ich ihn auch mal komplett querdenken. Wir können ja noch kurz erzählen, wo wir gleich hingehen.
Oh, stimmt, auch wichtig.
Ja.
Wurde gerade schon angefragt.
Genau, wir gehen jetzt gleich in die Seabase zur gemeinsamen Release-Party. Kannst du gemeinsam erklären? Mir fällt das immer ein bisschen schwer.
Gemeinsam ist ein, ich glaube, er würde es ein Social Network für den physikalischen Raum nennen.
Ja.
Ich vermeide ja immer, das reale Leben zu sagen. Bei gemeinsam macht man eine Aktivität auf und um daran teilzunehmen, scannt man gegenseitig diesen Barcode. Also einer macht die auf, dadurch entsteht ein Barcode und die Leute, die im Raum sind, können das mit ihren Smartphones scannen und sind dann halt auch dabei. Der Gedanke ist halt, ich schicke diesen diesen Barcode nicht über Twitter oder sowas rum und alle auf der Welt sagen, ja, hier, ich auch, piff, paff, sondern man ist in einem Raum. Man kann das nur tun, wenn man am selben Raum ist und am selben Ding gerade irgendwie aktiv ist. Und darüber entstehen halt Freundschaften. Ihr habt was zusammen gemacht und diese Freundschaft zerfällt so langsam wie so ein radioaktiver Zerfall. Und man muss immer wieder was gemeinsam tun, damit diese Freundschaft und damit verbunden auch Punkte, Gamification natürlich, irgendwie bestehen bleibt. Was für mich ganz schwierig ist, weil in Oldenburg benutzt das kein Schwein. Hier wie Barcode, geh weg. Und das ist für mich immer schwierig, Punktzahlen aufrechtzuerhalten. Aber ich finde das Experiment halt einfach auch lustig, weil es halt weggeht von diesem, ich klicke auch Like und
ja.
Sondern es ist halt irgendwie schon was anderes. Und es hat auch eine ganz, ganz, ist natürlich noch ein sehr, sehr kleines Ding und noch, es benutzt noch nicht viele, aber es hat schon eine sehr eigene Dynamik, wenn dann Leute versuchen, den auf der Party zu finden, der den Barcode hat.
Ja.
Und man spricht einfach, hast du den Barcode? Und so, ja. Man fängt auf einmal an zu reden. Das finde ich schon eine ganz, ganz coole Dynamik, die es hat. Die ist halt auf beim Facebook-Event zu klicken, ja, ja, ich bin auch da und dann auch da zu sein, dann spricht man trotzdem nicht mit den Leuten. Ja. Da musst du, musst halt jemanden suchen, der diesen blöden Barcode zeigt. Ja. Du musst zumindest sagen, hallo, hast du den Barcode?
Also ich kenne das halt, dass man auf Foursquare eincheckt und irgendwie sieht, da ist schon jemand und mir ist öfter passiert, dass ich auf einem Konzert und dann einer meiner Foursquare-Kontakte, mit denen ich aber sonst auch nie rede, auch schon eingecheckt ist und ich dann denke, das ist da und dann nickt man sich vielleicht nochmal zu, wenn es hochkommt, dann war es das. Und genau, gemeinsam verlangt ihr halt ab, dass du das Telefon eines anderen abfotografierst und ich habe mich auch schon auf Partys erwischt, wie ich anfange rumzufragen, wer denn auch gemeinsam ist und dadurch Leute plötzlich kennengelernt habe. Also, ach, du bist der Twitter-User irgendwie. Genau.
Also man authentifiziert sich bei gemeinsam mit seinem Twitter-Account oder mit Facebook.
Genau, ich glaube sogar Google Plus, keine Ahnung, genau. Aber jedenfalls genau mit einem Social-Media-Account, wie es so schön heißt. Wo es, glaube ich, relativ Twitter-lastig ist im Moment.
Ich glaube, die meisten Leute benutzen Twitter zur Authentifizierung.
Und es ist, irgendwie funktioniert. Also ich nehme auch an, es wird nie groß boomen, aber darum geht es auch gar nicht.
Ja, aber das Experiment ist,
genau, ich, es ist ein richtig cool. Gutes Experiment. Genau, und mittlerweile sieht es auch akzeptabel aus. Es war eine Weile unerträglich optisch.
Ich musste mich an diese Lokalisierung mit diesem Berlinerisch so ein bisschen gewöhnen.
Ich mich auch als Berliner. Also es heißt gemeinsam mit J. Und heute, es gibt jetzt auch neuerdings eine Android-App und da kam heute
noch wirklich gut.
Da kam eine Fehlermeldung und der OK-Button hieß nicht okay, sondern drauf geschissen und ich musste sehr laut lachen. Und ich finde das aber auch gut, also weil das ist auch schon wie ein Experiment, die Sprache dieses Programms, da mal so Lokalkolorit reinzubringen. Das wird sicherlich nicht der Weitverbreitung zuträglich sein, aber das zeigt halt, das ist ein Experiment, ein mehrdimensionales Experiment, also ein Lokalisierungs- und Sprachexperiment. Genau, jedenfalls machen wir uns auf den Weg in die Seabase und du holst dir zwei Freibier ab, weil du zu den 50 erfolgreichsten gemeinsamen Nutzern gehörst.
Aber ich glaube, es gab gar nicht so viele, die es benutzt haben, von daher war es jetzt nicht so eine ganz große.
Ich werde mir mein Getränk an der Bar käuflich erwerben, beziehungsweise an der Atari-Kasse, oder ist es ein Amiga? An der Atari-Amiga, ja. An der alten Computerkasse bezahlen, die es da gibt, mit Diskettenlaufwerk, werden in der Seabase nämlich die Umsätze gespeichert. Und genau, dann machen wir es jetzt auf den Weg. Mhm. Ich danke dir und ich bin gespannt aufs Durchhören.
Ich bin froh, dass ich das nicht tun
muss. Okay. So, wo muss ich hier raufdrücken? Hier.